Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Einen winterlichen Gruß aus der Hauptstadt.
Ja, es ist verschneit.
So fangen die besten Geschichten an. Es ist verschneit. Ich lief durch eine dunkle Gasse.
Ja,
der Schnee knallte mir ins
Wilmersdorf. Gesicht. Ja. Ja. Gestern hat die Alte wieder rumgeschrien.
Okay, so fangen auch die besten Geschichten an. Erzähl mal, was deine Freundin so gemacht hat.
Naja, also mit harmlosem Verhalten noch keine gute Geschichte angefangen.
Das stimmt, ja. Keine gute Geschichte startet mit, ich aß einen Salat.
Eben.
Sagt man noch so schön.
Ja, ja.
Kleine Message an alle Vegetarier da draußen. Ja und, was passiert?
Nix, die hat halt da im Schnee rumgeschrien.
Hast du aber schon rausgeguckt, hast geguckt, was sie da macht, oder?
Ich habe nur kurz geguckt, ob sie das ist und habe sie nicht gesehen.
Hast du nicht beobachtet aus dem Fenster?
Nee,
wie so ein richtiger Wilmersdorfer?
Wo die war.
Nee. Der schon ein Kopfkissen so aufs Fensterbrett gelegt, damit die Ellenbogen
genau.
Nicht wehtun.
Mhm. Schön.
Und dann ein bisschen die Leute beobachten.
Ja. Naja, jetzt ist ja alles zugeschneit. Da sind nicht mehr so viele Leute unterwegs.
Ja, ist ein bisschen leerer geworden auf den Straßen, das stimmt. Ist ungemütliches Wetter. Hat man auch gestern bei der After-Work-Party gesehen, wo ich immer auflege.
War weniger los als sonst?
War definitiv weniger los. Also da haben ein paar dann doch vorgezogen, zu Hause zu bleiben. In den eigenen vier Wänden, im gemütlichen Heim, anstatt irgendwie loszuziehen. Aber war doch ganz nett.
Ganz nett. Das müssen auch die besten Partys sein, über die man hinterher sagt, war ganz nett.
Naja, hätte schlimmer sein können auf jeden Fall. Also später hat sich dann doch einigermaßen gefüllt.
Mhm.
Aber kann ich verstehen. Ich meine, ich bin zwar nicht so ein kompletter, also ich lasse mich nicht immer so vom Wetter abhängig machen, ob es jetzt schweineheiß ist oder bei mir ist es umgekehrt. Also wenn es schweineheiß ist, gehe ich ja trotzdem ins Kino, weil alle sagen so, warum gehst du denn ins Kino? Guck mal, was draußen für geiles Wetter ist. Aber ich bin dann auch im Winter so, wenn es richtig kalt ist und dann alle zu Hause bleiben wollen, sage ich dann so, ja, ich gehe jetzt trotzdem raus oder mache jetzt irgendwas oder unternehme irgendwas. Also ich lasse mich da ungern vom Wetter diktieren, was ich jetzt irgendwie, was meine Freizeitbeschäftigung angeht.
Der Guess.
Der Revoluzzer.
Weird flex, but okay.
So geil. Da ist er ganz unabhängig, der Guess. Vom Wetter, da lasse ich mir noch nichts vorschreiben. So weit kommen wir noch.
Vom Wetter lasse ich mir noch nichts vorschreiben. Ja, wo gehen wir denn da hin?
Ja,
okay. Packst mich schon wieder in die Rentnerecke hier mit meinen 3 Jahren älter. Also ich sehe schon,
ich find's halt lustig, wie geil rebellisch du dich fühlst, dass du dir vom Wetter nicht diktieren lässt, ob du ins Kino gehst.
Wie geil rebellisch ich mich fühle. Ich habe doch nur jetzt einfach nur mal...
Ja, hast gerade gesagt, dass du dir vom Wetter nichts vorschreibst.
Mein Verhalten halt irgendwie hier analysiert.
Ach so. Ja, dann please analyze this.
Actually, you asshole, I'm trying to say that I'm sorry.
Entschuldigung.
Okay.
Entschuldigung, dass ich so eingestiegen bin.
Nee, du, ich weiß ja noch nicht so viel. Hier.
Das ist jemand, der nicht much. But I'm a fast learner and I'm a god.
Ja, I'm a god gleich, okay. Größenwahnsinnig.
Den mal wieder.
Wollen wir mal gucken, ob du das Punkteraten diesmal denn für dich entscheiden wirst im Dezember, weil das ist ja jetzt eine neue Runde.
Oh ja, jetzt ganz spannende Kiste plötzlich.
Ist jetzt, ja. Nee. Ganz spannende Kiste, insofern mal gucken, ob du es diesmal auch schaffen solltest, weil die Messer sind gewetzt.
Wahnsinn, all die Jahre davor noch nicht, ne?
Nee, jetzt da waren sie noch ein bisschen
Bandagen
stumpf.
Off.
Da waren sie noch ein bisschen stumpf, aber jetzt genau. Aber Gloves off und es geht los.
Okay, okay.
Aber vorher machen wir noch Geschenke, oder? Beschenken unsere Lossupporter oder jeder, der irgendwie losmacht hat da draußen von unseren Leutchens.
Mhm.
Weil ich habe es angekündigt, meine 2 letzten Losfilme der großen 10er-Ziehung werde ich heute bringen. Und dann sind wir alle komplett wieder schuldenfrei, außer jetzt die ganz aktuellen Lose für Dezember. Und dann haben wir gesagt, ja komm, lernen wir den Lostopf ein bisschen und machen das, was wir schon damals gemacht haben und sorgen hier für ein bisschen vorweihnachtliche Nikolaus-Geschenke.
Mhm.
Und
jetzt willst du wirklich, bevor wir über deine beiden letzten Lose gesprochen haben, willst du neue Lose ziehen.
Den Schuh willst du mir immer anziehen, dass ich so irgendwie versucht, so überstrukturiert autistisch unterwegs bin,
ja,
dass ich erst die Lose abhaken muss, bevor ich neue Lose ziehe.
Naja, also sonst bist...
Glaubst du, ich falle hier um oder was?
Sonst bist du ja schon so ein bisschen für die Neurosen zuständig. Das ist jetzt tatsächlich in diesem Fall mal meine Neurose.
Ja.
Das würde ich nie machen, ey.
Du hast übrigens einige Neurosen an den Tag gelegt hier. Du hast
muss er gleich mal feststellen hier.
Ja, ja. Du bist ja auch so, wenn ich so eine ganze Filmserie irgendwie in eine Rezension packe, ist ja auch so, dann bist ja auch so.
Kommt da noch was? Was ist jetzt aus neurotisch?
Naja, dann kommst du auch nicht klar drauf.
Aha.
Let me start by telling you what you're doing wrong.
Everything. Da kommt dieser Blick von dir auf jeden Fall. Also es gefällt dir nicht. Hast du auch noch nie gemacht, aber dir gefällt das nicht.
Aha. What? Ja. Alter, immer der gleiche Scheiß.
No, why? Why? No, why is it always this shit with you?
Als ob ich das jetzt analysiere. Du verbalisierst das ja. Du sagst ja, ach, jetzt machst du das jetzt schon wieder. Oh, wie lange soll das denn dauern? Und obwohl ich die letzten 300 Mal jedes Mal 50 Minuten für so eine Rezension gebraucht habe, fragst du jedes Mal, wenn ich sage, ich rede jetzt über die komplette Reihe von, weiß nicht, Police Academy. Wie, jetzt willst du über die komplette Reihe reden? Über die komplette Reihe willst du jetzt reden? Als ob ich jetzt hier so eine Sondersendung mache mit 2 Stunden Police Academy. Junge, Junge, Junge. Dieser Lee.
Naja, also Police Academy ja, war schon dreist, die Teile alle in einem Abwasch zu machen, oder?
Weil die Handlung so unfassbar komplex ist.
Jedes Mal krass anders.
Dass man die komplett auseinandernehmen muss. Also es würde mir reichen, wenn du sagst, ja, der 7. Teil spielt in Moskau, der 6. Teil spielt in Miami, der 5. Teil spielt da und da reicht schon. Also im Grunde genommen redet man ja über die Quintessenz der Filmreihe und nicht jetzt irgendwie, es geht ja nicht darum, jeden Film jetzt komplett einzeln zu zerlegen.
So, so.
Habe ich ja schon bewiesen, wie professionell man das auch machen kann.
Naja.
Ganze Filmreihen zu rezensieren.
Du entscheidest scheinbar, wie man das finden darf.
Nee. Ich entscheide, wie ich das finde.
Okay. Und für jede andere Meinung werden einfach Neurosen unterstellt.
Naja, man sieht ja schon, ob dir irgendwas, man merkt ja schon, ob dir irgendwas gefällt oder ob dir irgendwas missfällt.
Ja, ja, aber es ist noch ein Unterschied zwischen Dingen, die mir missfallen und Dingen, wo gleich irgendwas getriggert wird. Davon sind wir in der Regel weit entfernt. Nur jetzt, das ist tatsächlich was, das fühlt sich halt ein bisschen komisch an.
Warum? Weil ja, ich meine Schulden noch nicht beglichen habe.
Ja, das geht aber ein bisschen. Aber dir ist schon klar,
dass ich beide
so.
Filme gesehen habe und dass ja. ich die beide heute rezensiere ich in dieser weiß, Episode. Ja. Das ist dir schon
trotzdem
bewusst,
ist die Reihenfolge dann halt weird, Mann.
Geil wäre, wenn ich dich verarschen würde.
Das ist halt wie so ein Nachschlag holen, bevor du aufgegessen hast. Weißt du, ich meine?
Also das heißt, wir haben jetzt die Los-Supporter heiß gemacht und ziehen jetzt aber keine Losen, machen wir erst am Ende der Episode. Nee. Was, worauf wir ziehen
weißt du was, weil ich arbeite ja an mir.
Oh. Guck mal hier, Progress.
Ja, ja, eben. Wir machen das jetzt mal. Auch wenn sich in mir alles sträubt, machen wir das jetzt.
Sollen wir anzahlen? 3 Lose ziehen und dann in der Mitte der Episode nach der ersten Rezension noch...
Das wäre das Schlimmste. Komm mal.
Ach, auseinanderformeln geht gar nicht.
Nee, also das ist ja warum.
Das wäre doch lustig. Dann haben wir nämlich...
Bringen wir einfach zwischendurch immer wieder ein Los. Ja, können wir auch, machen wir das so. Ja, mitten in der Rezension ziehe ich einfach plötzlich ein Los für dich.
Ja, so völlig unvorbereitet. Genau. Einfach so, ach so, warte, ich habe hier ein neues Los für dich gezogen. Ja,
genau.
Nee, aber dann müssen die Leute dranbleiben und müssen die komplette Episode hören. Hm. Weil wir die Lose verteilen über die ganze Episode.
Vielleicht juckt sie einfach kein bisschen, was wir hier für Lose ziehen.
Die Los-Supporter schon.
Ja, ja. Für die steht einiges auf dem Spiel.
Aber
vielleicht
hallo.
Ist das so ein wer hat's letzte Mal noch irgendwie so übelst Glück gehabt, dass wir den andauernd...
Das war Dennis, Mann. Dennis, deswegen habe ich eigentlich gar keinen Bock auf diese Aktion, weil ich die ganze Zeit irgendwie... Ich habe 3 Kreuze geschlagen, als ich irgendwie Freddy Got Fingered, diesen letzten von Super Mario Brothers und diesen Freaked Out gesehen habe und dann... Mhm. Freaked hieß der. Und dann hier Freddy Got Fingered als letztes und dachte so, Alter, okay, die Lose, ich habe sie alle abgehakt. Halleluja. Jetzt fischen wir wieder 10 Leute, 10 Lose aus diesem Haifischbecken raus.
Naja.
Ist vielleicht nicht so cool, aber gut.
Mhm.
Dennis, siehst du, so weit hast du mich gebracht. Du entscheidest.
Jetzt entscheide ich plötzlich.
Naja, das ist deine Neurose, ich habe keine.
Ich habe doch gerade gesagt, dass ich an meinen Neurosen arbeiten möchte. Das geht aber wirklich nur, wenn du jetzt entscheidest, wie wir das machen.
Wir können das so machen, wie ich gesagt habe. Wir können jetzt die Hälfte ziehen und dann die andere Hälfte, wenn ich eingecashed habe und die beiden Rezensionen auch wirklich gebracht habe.
Mhm.
Was hältst du von dem Vorschlag?
Das ist so super.
Okay, dann machen wir so. Dann ziehen wir jetzt erstmal 5 Lose.
Mhm.
Und
wie machen wir es diesmal?
Ja, ich wollte
eine andere Frage. Das können wir auch aufteilen.
Können wir auch aufteilen, ja. Wie hättest du es denn gerne? Es geht jetzt nicht auf mit 3-2.
Achso, ich dachte, wir machen jetzt 5 und nachher nochmal 5.
Ach so, meinst du, ja, also, dann würde es aufgehen.
Hä?
Du meinst jetzt, wer für sich zieht und wer für den anderen zieht?
Ja.
Achso, dann müssen wir es aber komplett jetzt machen, die 5. Also müssen wir jetzt machen für mich und dann nachher oder umgekehrt.
Was?
Was?
Du hast mich komplett verloren, Alter.
Grüße an die Norddeutschen da draußen. Er hat was gesagt. Ist doch ganz einfach. Du redest doch davon, ob du jetzt...
Das ist immer das Geilste. Wenn Erklärungen mit dem Satz einsteigen. Hör mal, ist doch ganz einfach. Hast du mir nicht zugehört? Ist doch ganz einfach.
Sei doch einfach so hier. Now you're talking. I could be up for that. Einfach offen für alles, anstatt hier alles
versuche ich
zu
doch, aber wäre es nicht sinnvoll, wenn ich auch verstehe, was passiert?
Dann bestimm doch einfach, wie du es gerne hättest.
Ich habe gerade überhaupt...
Bin alles. Ich bin
doch,
hier, now you're talking. I could be up for that. Ich bin so einer.
Du bist so einer.
Sag was, ich mache es.
Du bist der hier. Just so happens that we have in our studio today
one of the world's five leading Bumsen experts.
Ich wollte doch eigentlich nur wissen, wie viele Lose jetzt gezogen werden. Sind noch 10 oder nicht?
Wir ziehen 5. 10, genau. 2x5.
Ja, okay.
Und wir müssen jetzt nur bestimmen,
wer hat
ziehst du deine eigene Lose?
Hatten wir doch 10 gezogen für jeden, oder nicht?
Aber die andere Hälfte kommt doch nachher.
Ja, aber wo ist denn das Problem? Digga, ist das so?
Warum ist das denn so kompliziert?
Ich verstehe auch nicht, warum du es so kompliziert machst. Wir ziehen,
guck mal, wir haben
10 durch 2 sind doch 5, oder nicht?
Ja, aber also, ziehst du jetzt die 5 für dich oder ziehst du die für mich?
Das können wir doch im Wechsel machen, meine ich ja. Machen wir jetzt einmal so und nachher andersrum.
Meine ich doch. Ich will nur wissen, ob du jetzt für dich ziehst oder nachher für dich ziehst. Ganz einfach.
Ach so, das ist mir doch Latte.
Ist dir Latte?
Ja.
Okay, mir ist auch Latte. Also sind wir genauso
kommen
weit
vorwärts,
wie vorher.
Ich merke schon. ich ziehe jetzt für dich und nachher für mich.
Okay, eine Sache möchte ich aber anmerken.
Oh Gott.
Mögliche Tauschaktionen sollten wir aber dann erst machen, wenn alle Lose hier vor einen liegen, oder? Und nicht jetzt irgendwie
ja,
schon mit
gute
den
Idee.
5.
Ja, ja, gut. Sonst diskutieren wir wieder ewig.
Genau.
So, dann reicht dir die. Ich ziehe für dich jetzt und nachher ziehe für mich.
Genau, so machen wir es. Du ziehst jetzt erstmal 5 Lose raus. Nicht mit einer Hand.
Es ist,
das ist meine Neurose.
So viel zu den Neurosen. Ich hätte jetzt einfach einmal eine Faustfolge.
Nein, nicht aus einer Ecke. Das macht man nicht.
Das macht man. Aber du willst ja nicht an dir arbeiten. Deswegen mach ich das jetzt einzeln hier.
Ja, wir mischen ja auch immer gut so durch. Eigentlich ist es schon.
Aber kann ich die trotzdem erst alle ziehen und
du
dann
kannst
auffummeln?
Kannst sie alle ziehen? Ja, ja, das würde ich auch machen.
So, dann habe ich jetzt 1.
Seid ihr gespannt? Seid ihr gespannt?
2.
It's not my fault. I get overwhelmed.
Ja, so einer hier.
3. Mensch, Guess, was sind mit deinen Neurosen? Da sind die sind unterschiedlich gefalten.
Wir hatten noch keine einheitliche Falttaktik. Die kam erst später, glaube ich.
Okay.
Irgendwann hast du mich gefragt, so wie ich die Lose falte, und dann hast du es auch so gemacht. Aber ganz am Anfang haben wir die, glaube ich, so Freestyle-mäßig gefaltet.
Ja, siehst du, das war dann ich wieder wahrscheinlich. So, jetzt habe ich 5.
Hast 5, ja, okay.
Dann kann ich dir den Pott schon mal rübergeben.
Danke.
So.
Das sind jetzt die Lose für mich.
Genau.
Okay.
Haben wir jetzt zum dritten Mal gesagt.
Dann ziehe ich jetzt auch 5 raus.
Mhm.
So. Du fängst schon mal an.
Ich fange schon mal an, dir vorzulesen, was war. Ein Los von Trucker David. Mensch.
Trucker Dave.
Den hatten wir schon länger nicht mehr. The Replacements.
Ah, okay, cool.
Helden aus der zweiten Reihe.
Ja. Natürlich standesgemäß ein American Football Film, weil er auch eine American Football Mannschaft trainiert hat, insofern.
Ach, okay.
Ist das sein Steckenpferd? So, ich habe auch 5 Lose.
So, das
ist. Wollen wir das abwechselnd machen, oder?
Ach so, ja, dann machen wir abwechselnd.
Dann mache ich auch mal los von. Los auf, was du dir anschauen darfst.
Mhm.
Für unseren Kumpel Markus. Also Markus, jetzt will ich aber wirklich nichts mehr hören.
Jetzt will ich nichts mehr hören.
Ich habe jetzt hier Revenus für dich gebracht. Und davor war hier großes Geheule. Wir wurden noch nie losgezogen. Alle ziehen an mir vorbei. Jetzt kommt schon wieder ein Los für dich. Hostiles. Feinde. Das ist, glaube ich, der Christian Bale-Film.
Cool. Voll gut.
Hast du gesehen?
Nee.
Hast du nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Gut. Lege ich hier erstmal hin.
Mhm.
Glückwunsch, Markus. Das ist dein Film, den Lee als nächstes zerlegen darf.
Ich habe ein Los von Nils.
Okay, cool.
Er ist im August diesen Jahres reingeschmissen. The Lusty Man.
The Lusty Man.
Das klingt doch nach spannend. Einem guten Film für dich.
Na, für mich ja. Was immer der damit mir wieder sagen wollte. Ja. So, gucken wir mal. Ich wollte mal gucken, wann ein Hostiles reingeworfen ist von Markus.
Mhm.
Da ist er. Nee, ist er nicht. Ist nicht in der Losliste, warum auch immer. Keine Ahnung, oder ich muss mal suchen. So, ich mache in der Zeit mal ein Los für dich auf, damit es hier nicht zu langweilig wird. Oh, das würde dich freuen. Herzlichen Glückwunsch, Kitty. Grüße nach Potsdam. Du hast einen Film, den du magst.
Mhm.
Zack & Miri Make a Porno.
Geil.
Mehr Comedy im Lostopf.
Großartig.
Und du hast jetzt eine.
Yay.
Von der Sorte.
Ja, da freue ich mich drauf.
Im März 2023 in den Lostopf geworfen, also dieses Jahr, und schon wird er rezensiert.
Ja, ja, jetzt Rekord ist gerade August diesen Jahres, ne?
Mhm.
So, das ist aus dem Mai diesen Jahres von Raff. Lasst uns töten, Compañeros.
Geil.
Klingt nach Western.
Klingt auf jeden Fall nach ein bisschen sleazing Zeug. So, Feinde Hostiles habe ich gefunden. Februar 2022. Hier steht allerdings Dulle als Auftraggeber, nicht Markus. Insofern zieh es vielleicht zurück, dass wir deine Lose immer öfter ziehen. Also muss man recherchieren, von wem das ist. Weil hier steht in der Tabelle Dulle drin und auf dem Los steht Markus. Weiß nicht, wo sich da der Fehlerteufel eingeschlichen hat. Schauen wir mal.
Mensch, Guess. Ja. Was hast du denn da wieder gemacht?
Fuscherei. Ja, Glückwunsch, Raff. Bis jetzt alles verschiedene SupporterInnen.
Stimmt.
Bis jetzt. Weil Kitty hat jetzt ihr zweites Los.
Oha.
Und zwar ein Film namens Dave Made a Maze. Habe ich gehört von?
Ich nicht.
Habe ich auf meiner Watchlist.
Okay.
Aber noch nicht gesehen.
Dave Made a Maze. Also wie ein Labyrinth, oder?
Genau.
Okay.
Die hat hier die 2000er-Lose. Keine Classics dabei.
Oh, ich habe auch schon wieder ein Los von Raff gezogen.
Schon wieder Raff?
Ja.
Gibt's ja nicht.
Asphaltrennen.
Ja, Asphaltrennen.
Hattest du schon.
Den habe ich schon gebracht, ja. Das war der.
Das war der, den in Wien gesehen
hast. Genau. Das können wir.
Okay.
Den können wir entsorgen und.
Dann haben wir hier eine Karteileiche.
Dann darfst du 9 ziehen.
Ja. Dann ziehen wir erstmal das nächste hier.
Mhm.
Von Kitty. Ach komm.
Gib's ja nicht. Dritte Mal Kitty, ey. Das ist deine Sendung.
Oh, der war auch cool. Oder er, wobei ging. Paul, ein Alien auf der Flucht.
Ah, cool. Den mochte ich ja ganz gerne.
Ja. War so ein bisschen Underworld damals, aber auch erst im August diesen Jahres reingeschmissen.
August diesen Jahres? Mensch, Kitty, ey, du bist auf jeden Fall schon...
Kitty mit 3 Losen weit vorne.
Schon mal...
Dann reich mal nochmal den Pott rüber, weil...
Dann machen wir das.
Dann zieh ich mal noch was.
Ziehst du hier noch einen raus und ich öffne jetzt mal von den 5 Losen das vorletzte. Und wir machen wieder Nils glücklich. Okay, das ist krass, den habe ich auch in meiner Watchliste. November 2023. Hier haben wir ein ganz frisches. Mysterious Skin.
Oh, cool. Mhm. Joseph Gordon-Levitt.
Joseph Gordon-Levitt, genau der Film war das. Haben wir beide ein Los von Nils.
So, und ich habe ein Los von Markus.
Jetzt aber wirklich.
Wer weiß.
Wer weiß, ja.
Im April diesen Jahres reingeschmissen, Mosquito Coast.
Ja, der ist auf jeden Fall von Markus.
Gab es eine Serienadaption dazu, ne? Auch dieses Jahr.
Okay, das ist auf jeden Fall, das ist ein absoluter Glücksfall, weil das wäre eins von meinen Badewannenfilmen in diesem Jahr gewesen, die ich nicht hätte gucken können, weil sie im Lostopf sind. Da habe ich so 4, 5 dieser Kandidaten. Das ist nämlich meine Neurose, die da durchbricht.
Aha.
Und jetzt kann ich mir trotzdem angucken. Ist natürlich perfekt.
Mensch, guck mal. Voll perfekt. Die Karten gespielt. Sehr gut.
Glückwunsch, Markus. So, hier haben wir einen Herrn, den wir bei der einen oder anderen Losziehung sehr, sehr oft schon hatten. Aber diesmal zum ersten Mal. Leutnant Ferrante. Februar 2023. Ein Film namens Supernova.
Mhm.
Sag mir nichts. Den darfst du dir angucken. Supernova für Leutnant Ferrante.
Cool.
Glückwunsch. So, das ist die Hälfte der 10 Lose, die wir dann irgendwann mal in der nächsten Zeit immer wieder mal einbringen werden, unabhängig von einer normalen Ziehung.
Sollen wir die gleich mal tauschen, damit wir hier nicht durcheinander kommen?
Dann tauschen wir die gleich mal und dann gucken wir mal nachher nach potenziellen offiziellen Tauschaktionen. Aber die nehme ich erstmal an mich und freue ich mich drauf.
Ja, ich mich auch, Alter.
Trucker Dave, Raff, Nils, Markus, Kitty, eure Filme habe ich hier am Start.
Also so aus dem Stegreif erstmal nichts dabei, was ich loswerden möchte.
Okay. Na dann, vielleicht kommt ja noch was.
Ja.
Du sollst ja auch nicht nur Filme loswerden, die du scheiße findest oder die dumm sind.
Warum?
Sondern du sollst auch mal lose aus Gründen so, weil du vielleicht mal eine andere Lücke schließen willst und dafür, du musst auch mal ein gutes Los gegen ein gutes Los tauschen und nicht nur irgendwie so, ah, ist ein Eierlos, das will ich wegkamen.
Mhm.
So musst du da rangehen.
Mhm.
Ich habe dir auch schon gute Lose angeboten, also hallo. Hör mir auf.
Ist auch geil, dass du mir jetzt wieder erzählst, so wie du das machst, müsste ich das halt eigentlich angehen. Ne? Also, weil so wie ich mache, ist ja scheinbar nicht gut.
Nee, ich sehe ja, was du machst. Du machst ja dieses von wegen...
Ja, aber du
die Lose sind alle geil, also tausche nicht.
Ja, nee, aber wenn ich auf jeden dieser Filme Bock habe, warum soll ich dann was tauschen?
Weil du vielleicht ein Los hast auf meiner Seite, auf das du noch mehr Bock hast. Oder wo ich dir sagen würde, den musst du auf jeden Fall mitgucken.
Mhm. Na, ich bin schwer dafür, dass du Zack & Miri Make a Porno mitguckst.
Den habe ich gesehen.
Ja, also, dann erst recht.
Okay. Na gut, schauen wir mal.
Fandst du den nicht gut?
Doch. Also jetzt nicht übermäßig gut, aber besser als Sisters auf jeden Fall.
Ja, ich auch.
Sag mal, was ist das derjenige mit den Spielzeugautos, wo er sich die in den Arsch immer geschoben hat hier? Barinholtz oder war das eine andere Comedy?
Es war eine Figur und kein Spielzeugauto. Und das war ein Unfall. Also er ist halt da drauf gelandet.
Ja, ja, okay. Also, ja. Oh ja, gut, okay.
Eine Spieluhr.
Eine Spieluhr, aber der Film war das.
Ja.
Mhm. Ja, ist mir im Nachhinein noch aufgefallen und dachte so, okay, ist das etwa der Film gewesen mit dieser Szene, wo ich dann spätestens dachte, was zur Hölle, Alter? Nicht mein Humor.
Mhm. Ja, gucken wir mal. Hast du heute irgendwas in die Richtung?
Ja, du müsstest ja eigentlich schon wissen, was ich heute so bei
habe. Ach so, ja, stimmt.
Rein theoretisch könntest du
das mehr machen wir nicht. Ja, hast du recht.
Pack der Wölfe und die Träumer.
Ja.
Unwahrscheinlich, dass da eine Spieluhr im Arsch landet.
Okay, gucken wir mal, ob da was von meinen Projekten für sorgen könnte.
Geschnittene Szene bei Pack der Wölfe. Die Deleted Scenes habe ich da auf jeden Fall eine Stelle gefunden.
Geil, ey.
Ja. Mal gucken, was du so bei hast, weil ich diesmal die Episode, wo nicht allzu viele Überraschungen bei sind, aber deinerseits vielleicht kannst du mich natürlich überraschen, was du geguckt hast.
Mhm. Sprechen wir erstmal über eine Serie. Da gibt's aktuell eine Staffel, umfasst 8 Episoden, immer so eine Dreiviertelstunde. Ist im Original von AMC Plus und heißt Lucky Hank.
Mhm.
Hast du da was von gehört?
Nee, sag mir erstmal nichts.
Okay.
Bist aber wieder mit serienmäßig, bist du wieder gut unterwegs.
Ja, ja.
Da war ja so ein bisschen Flaute. Also so, hast eine Weile mehr Filme als Serien geguckt.
Ja.
Aber jetzt ballerst du wieder viele Serien raus.
Ja, sind eben auch ein paar zu Ende gegangen oder eben jetzt halt so erste Staffel vorbei und dann gibt's ja auch Serien, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die weitergucken will und das war eine davon.
Mhm.
Creators des Ganzen, Paul Lieberstein. Den Namen kannst du wahrscheinlich nicht zuordnen, aber du kennst den Typ auf jeden Fall, weil das war Toby Flanderson in The Office.
Ach, Toby, okay.
Ne, der immer so gedisst wird von
ja, klar.
Allen möglichen Leuten. Der hat nämlich schon eine Menge geschrieben. Also der ist auch Autor und hat einige Episoden auch für Space Force geschrieben, wo ja auch Steve Carell die Hauptrolle spielt.
Wusste ich gar nicht.
Ghosted und so. Ja, der hat einiges geschrieben, 18 Credits. Und hier ist er eben einer der Creator. Zusammen mit Aaron Zellman, der wiederum hat 10 Credits, hat für Law and Order geschrieben, für The Killing und für Silicon Valley, was dann irgendwie doch hoffen ließ, aber das geht hier deutlich in eine andere Richtung, weil das hier steht zwar Comedy und Drama drauf, aber es ist dann schon mehr Drama als Comedy.
Mhm.
4 Regisseure haben diese 8 Episoden gemacht, 2 davon wurden von Peter Farrelly inszeniert, aber auch das...
Einer von den Farrelly Brothers.
Klingt so ein bisschen lustiger, als die Serie das dann tatsächlich ist.
Da erwartet man aber derbes Zeug. Also.
Ja, ja, eben. Aber das Ganze haben 8 Autoren geschrieben, basierend auf einem Roman von Richard Russo namens Straight Man. Und es geht um William Henry Devereaux Jr., genannt Hank. Das ist die titelgebende Figur, gespielt von Bob Odenkirk. Und der ist erfolgloser Schriftsteller, hat ja schon vor einer Weile mal was geschrieben, was ganz gut ankam, aber jetzt schon ewig nichts und ist jetzt sehr gelangweilter Professor für Creative Writing am Railton College in Pennsylvania. Und hat da eigentlich ein sehr gechilltes Leben. Weil zum einen hat er diese Professur wohl schon eine ganze Ecke länger und da auf so einem Passus, dass er nicht rausgeschmissen werden kann und ja, fristet da so sein Dasein und hat halt auch wenig Bock, ist auch immer schwer genervt von den Studenten, weil da halt wenig Leute dabei sind, die auch wirklich ambitioniert sind und einen ordentlichen Drive haben und deswegen plätschert das alles so vor sich hin. Zudem ist er noch im Vorsitz von der ganzen Englischabteilung, also er ist da Vorsitzender.
Mhm.
Und wieder mal im Unterricht genervt von den ganzen Studenten mit ihren Handys und deren Meinung, versucht jetzt einer der Studenten die Meinung von Hank zu einem Thema zu erfahren und provoziert ihn da so ein bisschen. Und das hat zur Folge, dass Hank so ein bisschen ausrastet, also so einen kleineren Ausraster, wo er sich halt sehr übers College und die Prozesse, die im College ablaufen, schimpft. Und nennt dann auch die ganze Einrichtung irgendwie so das Capital of Mediocrity, war es, glaube ich. Also halt so geht dann sehr eloquent, zieht er halt über das College her. Das Ganze wird natürlich in dem Moment, wo der lauter wird, zücken halt alle ihre Handys, klar. Filmen den ganzen Vorfall, stellen ihn online und so ist erstmal ein Shitstorm am Start. Ja. Weil das verbreitet sich halt nicht nur auf dem Campus, sondern dann auch in der Presse und wird halt ein bisschen größer, so dass dann jetzt die College-Leitung irgendwie in Zugzwang gerät. Und er wird dann natürlich vor den Dekan zitiert und der schlägt ihm dann erstmal vor, dass jetzt das Budget für die Englischabteilung gekürzt werden soll. Und ja, er muss sich dann noch so ein Misstrauensvotum über sich ergehen lassen und dann gibt's eine Abstimmung, wo er es ab und die dann wieder reingewählt wird und unterm Strich muss er dann die Kürzung vornehmen und wird halt in diese sehr unangenehme Position gerückt, hat da aber natürlich auch erst recht keinen Bock drauf, wie eh auf die ganze Grütze.
Okay.
Und dann gibt's dann im weiteren Verlauf, beziehungsweise im Hintergrund spielt sich auch noch sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, spielt hier auch noch eine Rolle. Der ist natürlich ein entfremdeter Vater, der erfolgreicher war. Also hier Herr DeRose Senior war sehr erfolgreicher Autor und Akademiker und der kündigt jetzt seinen Rücktritt an. Und dann geht's natürlich auch sehr stark um diese Vater-Sohn-Dynamik und um dieses schwierige Verhältnis zwischen den beiden. Plus eine Frau, die Hank noch hat, Lily. Julie. Lily ist die Tochter, die es dann auch noch gibt.
Das ist ja wie bei Better Call Saul. Da hat ja auch sein älterer Bruder, war ja eigentlich der erfolgreiche und angesehene der beiden und hat ja mal ein bisschen zu ihm aufgeschaut und so. Mhm. Diesmal ist der Vater.
Ja.
Und lustigerweise bei The Affair. Weil da war nämlich die Rolle von Dominic West, war auch nicht so ein erfolgreicher Autor wie sein Vater. Und deswegen schaut sein Vater mal so ein bisschen auf ihn herab und er versucht sich halt immer irgendwie recht zu machen.
Ja. Ja, und dann haben wir in Nebenrollen noch Mireille Ennis, Olivia Scott Welch. Cedric Yarbrough ist auch einer hier in der Englischprofessoren an der Uni. Dietrich Bader, Suzanne Cryer, ich weiß nicht, ob der Name was sagt.
Ja. Ist
bei Silicon Valley hat sie diese Laurie gespielt, Laurie Bream.
Ach klar, ja, Suzanne Cryer, ja.
Da auch sehr autistisch unterwegs.
Mhm.
Und
stimmt.
Chris Diamantopoulos ist ja auch wieder dabei.
Noch einer aus der Riege.
Ja. Eben, dann haben wir mal seine Rolle bei Silicon Valley war schon auch irgendwie ein Highlight. Ja, und die Serie ist es leider nicht, weil das plätschert so vor sich hin und irgendwie während man es guckt, ist man nicht gelangweilt, aber hinterher habe ich mir irgendwie gedacht, so ja, super, und jetzt? Also es ist halt so nichts Großes. Ich weiß nicht so wirklich, wo die damit hinwollen. Es ist jetzt auch nicht so, als würde hier ein Konflikt aufgemacht, wo man irgendwie der Auflösung entgegenfiebert. Ist alles irgendwie so klar und alles auch sehr unaufgeregt und irgendwie nicht wild.
Auch nicht kurzweilig, oder?
Na doch, eben. Man kommt da, sage ich ja, währenddessen langweilt man sich nicht. Das unterhält ganz gut, aber es ist halt irgendwie so substanzlos.
Mhm.
Weißt du? Irgendwie
substanzlos, sagt er.
Ja, ist halt nicht viel Fleisch dran. Weder jetzt an einzelnen Figuren noch an dem roten Faden, den die hier eben so lose aufmachen. Ja, fand das alles dann doch eher ein bisschen lame.
Schade.
Ja, aber ich meine, also alle beteiligten Leute spielen das gut. Und wie gesagt, währenddessen hat mich das auch unterhalten. Es ist halt nur hinterher so, dass ich dachte, ja, ist jetzt auch nicht wirklich eine geile Serie.
Ja, also nachdem du jetzt den Hauptdarsteller erwähnt hast, habe ich natürlich, hat's geklingelt, so ich kann die Serien jetzt nicht alle komplett sofort zuordnen, so vom Namen her.
Mhm.
Aber ich wusste, dass Bob Odenkirk eine Serie hatte, wo er einen Professor spielt und so, aber hatte keine Ahnung, worum es da geht und wie die heißt, habe ich auch vergessen offensichtlich.
Ja, Lucky Hank heißt sie.
Mhm.
Ja, und irgendwie dachte ich dann auch, das ist wahrscheinlich ein besseres Buch als eine Serie.
Okay.
Fühlt sich zumindest so an. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das weiter gucke. Bisher tendiere ich eher so zu nicht.
Nicht so motiviert.
Ja.
Mhm.
So, jetzt habe ich noch Punkte.
Na gut, klingt ja nicht noch ein Highlight.
Ist es auch nicht. Eben. 6,8 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 70. Und Letterboxd ist sie natürlich nicht vertreten, weil soll weitergehen. Also haben die zumindest vor. Ob das passiert, das konnte ich noch nicht rausfinden.
Mhm. Ja, für was entscheide ich mich denn hier? Ich sage eine 6.
6 ist richtig. Siehste, geht doch.
Dezember. Ja, kommen wir zu meinem vorletzten Los aus der großen Zehnerziehung, aus der alten Zehnerziehung. Oktober 2021 reingeworfen von unserem Kumpel Rico. Der Film Pack der Wölfe aus dem Jahr 2001 und den habe ich jetzt erstmalig im Director's Cut gesehen. Die normale Version geht 142 Minuten, die braucht schon einiges an Sitzfleisch. Der Extended Cut geht jetzt noch 20 Minuten länger.
Oh wow. Mhm.
Und habe ich jetzt gesehen.
Krass, über 3 Stunden?
Ja.
Crazy.
Nicht ganz. Fast 3 Stunden.
Okay.
160 Minuten. Mhm. Und der Regisseur war Christophe Gans. Das ist auch der Regisseur von Crying Freeman gewesen. Und den Hauptdarsteller von Crying Freeman hat er ja bei Pack der Wölfe auch mit reingenommen, wie wir später erfahren werden. Und der hat auch Silent Hill inszeniert, den wir hier hatten. Das ist der besagte Herr. Und er adaptierte das Buch von Stéphane Cabel, ebenfalls ein französischer Kollege. Und du hast ihn gesehen, habe ich, glaube ich, richtig erinnert. Mhm. Ich habe ihn auch gesehen.
Ich meine sogar mehrfach.
Mehrfach sogar. Mhm. Also mochtest du den?
Ja.
Cool.
Den super.
Hast du schon mal den Director's Cut gesehen?
Eben nicht. Deswegen ärgert mich das gerade so ein bisschen, dass ich das nicht hinbekommen habe, den noch zu gucken.
Okay. Na dann. Schauen wir mal. Also ich habe ihn, glaube ich, damals in der Sneak Preview gesehen, wenn ich mich nicht täusche.
Ey, das könnte super gut sein, dass das bei mir auch so war, dass ich ihn das erste Mal in der Sneak gesehen habe. Aber ich habe den eben auf jeden Fall mehrfach gesehen.
Also gerade so von der Zeit 2000, 2001, 2002 war so die Primetime der Sneak Previews, wo wir jeden Donnerstag irgendwie da waren. Und mir kommt so vor, als wäre das ein Austerige gewesen.
Mhm.
Weil ich bilde mir ein, dass ich den im Kino damals gesehen habe. Also, 1764 befinden wir uns. Wir sind in Frankreich. Und etliche Todesfälle durch ein mysteriöses Biest schocken gerade das Land. Und es wird gemunkelt, dass es sich um einen übergroßen Wolf handelt. Alle sind verängstigt, alle haben Schiss. Und das Tier scheint auch noch besonders intelligent vorzugehen, weil nämlich Männer gemieden werden und nicht angegriffen werden, sondern nur wehrlose Frauen und Kinder. Wir sehen am Anfang auch diese typischen POVs des Biests, wie es halt irgendwie eine Frau jagt und dann sehen wir diese Frau halt wegrennen, schreiend und dann, wie sie halt so in Richtung der Kamera gezogen wird mit den Beinen, weißt du, so ruckartig. Also so wird erstmal dieses Mysterium aufgebaut. Und der Chevalier de Fronsac, gespielt von Samuel Le Bihan, den haben wir wohl in Frontier gesehen und in Drei Farben Rot, Public Enemy Number One hat er mitgespielt, hier in dem Vincent Cassel-Film.
Mhm.
Aber ich habe ihn jetzt nicht sofort zuordnen können, also ist ein Gesicht, was mir jetzt nicht so haften geblieben ist. Und der wird vom Königshof in die besagte Region geschickt, um nach den Rechten zu sehen und im besten Fall auch die Bestie zu erlegen und zurückzubringen aus Studienzwecken, weil der Typ ist nämlich auch so ein Naturwissenschaftler. Und an seiner Seite ist der amerikanische Ureinwohner Manny. Manny wird gespielt von Mark Dacascos, der besagte Crying Freeman. Und der ist sehr schweigsam, aber extrem effektiv im Nahkampf, kann man an der Stelle sagen. Und sie leben auf dem Schloss der vermögenden Familie Morangien. Und unser Naturwissenschaftler verliebt sich in die junge Marianne. Was von ihrem Bruder wiederum ein wenig mit wenig Begeisterung irgendwie beäugt wird. Der Bruder wird gespielt von Vincent Cassel. In einer Nebenrolle haben wir noch Monica Bellucci übrigens, seine Ex-Frau. Also spielen beide hier bei Pack der Wölfe mit. Das ist nicht die einzige Kollaboration.
Ex-Frau? Weil, was habe ich da verpasst? Sind die nicht mehr verheiratet?
Die sind schon eine ganze Weile nicht mehr verheiratet. Nee, die sind geschieden mittlerweile.
Ach was.
Ja. Hast du nicht mitbekommen, dass Monica Bellucci wieder Single ist?
Nee.
Mensch. 10 Jahre ins Land ziehen lassen und hat es nicht mitbekommen. Ja. Nee, die beiden sind nicht mehr zusammen. Und das ist ein Mix aus Horrorfilm, aus definitiven Martial Arts, was so die Mark Dacascos-Szenen angeht. Das ist natürlich ein bisschen Historienfilm, weil Kostüme, wir haben natürlich am Feinen Hof haben wir diese parfümierten und weiß gepudert geschminkten Gesichter von den Leuten mit den grauen großen Perücken. Du hast irgendwelche Aristokraten, die natürlich sich sehr schnöselig geben. Du hast viele historische Kostüme, gerade so die hier unsere beiden Freiwilligen, die auf der Jagd sind nach diesem Biest, sind ja auch so ein bisschen, haben so ein bisschen so ein lange Ledermäntel an und den Kragen so ganz hoch, dass das Gesicht so halb versteckt ist.
Ja, der Style ist schon sehr krass mit dem Film verbunden.
Ja, der Style ist cool auf jeden Fall, was den Film angeht. Und der macht auch einiges richtig. Also du siehst auch, was die Kamera angeht und schon in der ersten Szene, wo die beiden etabliert werden, weil die angegriffen werden von irgendwelchen Typen, die gerade irgendwie offensichtlich eine Hexe irgendwie zusammenschlagen. Und
aber das ist noch so ein Ding, die Szene habe ich echt noch im Kopf. Das ist auf so einem offenen Feld. Noch
das ist ein offenes Feld, also wo die dann Wiese. So in das, genau, und das ist total verregnet und die springen dann zum Beispiel, genau. Du siehst die Stiefel, wie die dann so in so eine Pfütze reinspringen, weißt du, wo die vom Pferd absteigen und alles super, super krass stilisiert.
Und er hat doch diesen Bow, ne? Den Stab.
Genau.
Ja.
Manny hat so einen Stab bei sich.
Ich erinnere mich, das krass, die Szene habe ich noch voll präsent.
Und damit räumt er dann erstmal auf. Also Mark Dacascos, so seine Martial-Arts-Szenen und so die Szenen, wo er halt aufräumen darf und wo angegriffen wird von irgendwie 10 Leuten und die alle irgendwie frisch macht, die gehören schon zu den Highlights, die sind schon richtig gut.
Mich hat sowieso Jahre später was total irritiert. weil ich irgendwann auf ein Spiel gestoßen bin. Kennst du Soul Calibur?
Habe ich schon mal gehört von.
Es war so ein.
Aber
so,
nie gespielt.
So ein, auch so ein Kampfspiel. Und da gibt's ein paar Charakter, die nicht nur Waffen haben, die ich aus Pack der Wölfe kenne, sondern eben auch Moves und Choreografien, wo ich sofort dachte, Alter, wie krass, also der Film muss so hart Inspiration für dieses Spiel gewesen sein, weil es dann irgendwann auch dieses Schwert, was so aus so einzelnen Knochenelementen besteht, ne, was dann so lang wird.
Ja, das hat sich auch, das hat sich an irgendeinem Spiel orientiert, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob es das war.
Ah, okay, vielleicht war es auch so rum. Das kann halt sein, aber mir ist halt irgendwann dieses Spiel über den Weg gelaufen und ich hatte halt Pack der Wölfe damals schon echt oft gesehen oder ein paar Mal halt. Und deswegen war ich da, dachte eher so rum. Aber ja, kann natürlich sein. Ich glaube, das Spiel gibt es auch schon seit Mitte der 90er.
Ja, ja, war glaube ich bei den Funfacts dabei, dass ich, dass sich der Filmemacher an dem Spiel orientiert hat.
Ja, okay.
Bei dieser Waffe zumindest, was diese Knochen
ja aus. Ja, eben, weil das ist super auffällig.
Merkt man sich natürlich.
Aber eben, also gerade auch ein paar seiner Moves sind schon sehr nah an dem Spiel. Deswegen, da gibt es auf jeden Fall irgendeine Verbindung.
Und zusätzlich hast du noch natürlich Western-Elemente drin, weil der Native American sich ja dann an einem bestimmten Zeitpunkt dann komplett eins wird mit der Wildnis und sich dann das Gesicht dementsprechend bemalt, mit so einem Lendenschutz rumläuft, nackten Oberkörper. Und das erinnert natürlich an die Native Americans in verschiedenen Western, weißt du, wenn die dann losziehen, um den Feind irgendwie zu erlegen. Und er wird dann eins mit der Natur. Also insofern auch Western-Elemente sind hier zu finden, neben Mystery, neben Martial Arts und neben Historienfilm. Also es ist ein ziemlich gewagter Mashup, der aber unterm Strich auf jeden Fall aufgeht.
Funktioniert das noch?
Hat ein bisschen verloren. Also ich habe ihn definitiv besser in Erinnerung, als er jetzt letztendlich war, so beim Rewatch.
Und aber hattest du denn den Director's Cut auch schon mal gesehen?
Nee, den habe ich noch nie gesehen.
Das war jetzt auch das erste Mal, okay.
Aber er ist definitiv zu lang. Also das ist mein großes Manko. Der wäre auch mit 20 Minuten weniger, wäre immer noch zu lang gewesen. Also man hätte hier die eine oder andere Szene definitiv strafen können. Das wird schon gut ausgewalzt hier, diese Story. Selbst 142 Minuten für die normale Version ist einfach, dafür gibt der Film einfach zu wenig her. Also das wird alles ein bisschen aufgebauscht hier, das Mysterium.
Hast du mal recherchiert, was da so dazu kam im Director's Cut? Ob das überhaupt sich gelohnt hat in irgendeiner Form?
Nee, habe ich jetzt nicht gesehen, was jetzt genau der Unterschied ist. Und für den direkten Vergleich ist es auch viel zu lange her, dass ich den alten Film gesehen habe. War ja auch nur eine Einmalsichtung damals im Kino und das ist schon 20 Jahre her. Insofern, der direkte Vergleich fehlt mir. Aber
okay.
Ich habe hier schon gemerkt, dass selbst mit diesen 140 Minuten wäre ich wahrscheinlich hier, hätte ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal auf die Uhr geguckt und noch 20 Minuten länger. Tut dem Film nicht gut, glaube ich.
Okay.
Was mir noch nicht gefallen, ja?
Nee, erzähl mal weiter, sorry.
Also es wird ja so dieses Mysterium aufgebaut um diese Bestie, um diesen mysteriösen Wolf und das funktioniert auch gut. Das ist so ein bisschen so die Jaws-Taktik, weißt du, er wird nicht gezeigt, sondern man sieht halt die Leichen, man sieht halt die POVs, der wenn er halt loslegt. Das wird gekonnt aufgebaut, aber dann sehen wir an einer Stelle halt das Biest zum ersten Mal. Und das sieht halt total scheiße aus. Das sieht wirklich scheiße aus. Weil das ist ein Mix aus CGI und offensichtlich Animatronics, obwohl ich null gesehen habe, dass man da Animatronics oder irgendwie Practical Effects erkennt. Sondern für mich sah das wie übelste CGI, also wie so ein Endgegner aus einem PlayStation 2 Spiel aus.
Das ist vielleicht würde auch ein Spiel orientiert.
Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn von 1995 von der PlayStation 1 oder 2 da damals irgendwie ein Endgegner einfach rausgenommen wird und dann die den hier reingepackt haben. Also ist wirklich ein Fremdkörper in sämtlichen Szenen, wo du halt das Biest komplett siehst.
Ja,
das tut dem Film nicht gut. Das auf jeden Fall auf der Minusseite. Ansonsten ist es natürlich immer noch ein guter Film und macht einiges richtig. Und ich verstehe auch, dass der Film so einen gewissen Kultstatus hat und dass viele den gesehen haben und mögen und so. Und aber er hat in der Zeit auf jeden Fall ein bisschen verloren und ich glaube, dass der Rewatch nicht ganz so gut abgeschnitten hat, wie meine Erinnerung an den Film. Die war dann doch ein bisschen besser als der eigentliche Film. Interessanterweise zahlte Universal damals 2 Millionen für den Vertrieb in den USA für diesen Film, weil die da Potenzial drin gesehen haben. Und es ging auch auf, weil der Film hatte dann einen kleinen Kinorelease in den Staaten und hat 11,2 Millionen in die Kassen gespült.
Oh, okay.
Insofern haben die hier so ein bisschen was gemacht. Das ist der 6. erfolgreichste französische Film in den USA.
Krass.
Also ist an 6. Stelle in der kompletten Filmgeschichte. Schon ordentlich. Und insgesamt war der auch auf jeden Fall erfolgreich, weil er ein Budget von 29 Millionen gehabt und hat über 70 Millionen weltweit eingespielt. Also
cool.
War schon ein Hit für das französische Kino. Und schönen Gruß an Rico, der mag den auch sehr. Und ich kenne auch keinen, der ihn richtig scheiße findet. Also ist definitiv immer noch ein guter Film. Aber nicht mehr, er zeigt nicht mehr ganz so wie damals. Drücken wir es mal so aus. Mhm. Gerade aufgrund der CGI und aufgrund des eigentlichen Wesens, um das es hier geht, das hat auf jeden Fall verloren.
Ja, das, jetzt haben wir es wieder. Diese Filme von Anfang 2000er,
ja, ja,
und die CGI. Ja,
das ist leider, das ist einer der
Faktor. Ja.
Dazu kommt, dass wenn du die Story mal gesehen hast und du weißt, was das mit, was hinter dem Mysterium steckt und du weißt, wer hier der Böse ist und was hier passiert und was für eine Verschwörung hintersteckt, verliert er natürlich auch ein bisschen.
Mhm.
Weil du bist natürlich nicht mehr gespannt, wie sich das Ganze dann entspinnt über 2 Stunden 20, sondern du weißt dann, in welche Richtung das geht. Du, ja, weißt, wer der Böse ist.
Krass, also an die Lauflänge habe ich mich tatsächlich nicht mehr erinnert. Das ist schon heftig.
Ja, ja, wenn du den jetzt sehen würdest, glaube ich, würde das schon ins Gewicht fallen.
Ja, bestimmt. Auf jeden. Klar.
Ja. Das Pack der Wölfe.
Okay.
Le Pack de Loup. IMDb 7,0. Hat einen Metascore von 57. Hier sieht man schon leichte Abstriche. Und bei Letterboxd hat er auch nur eine 3,3.
Oh, okay. Boah, das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Du sagst, er hat verloren, aber ist immer noch ein guter Film. Auch wenn das insgesamt schon ziemlich wenig gut klang. Ich sag 7.
7,5 ist es noch geworden.
Oh, echt?
Ja, ja, der war vorher definitiv bei einer 8 mindestens und
krass.
Jetzt halt noch eine 7,5.
Ja, okay. Das klang irgendwie schlechter.
Das klang schlechter.
Ja.
Okay. Machst du aber nicht.
Ja, anscheinend.
Gut.
Alright, dann mein nächstes Projekt, das ist ein Film. Der war vor kurzem noch im Kino, jetzt im Stream und heißt No Hard Feelings.
Ach.
Ja.
Hast du No Hard Feelings gesehen?
Mhm.
Wie lustig, okay. Also, ob es lustig ist, werden wir gleich erfahren.
Ja, aber eben, ich habe auch gehofft, dass ich hinterher sagen kann, wie lustig.
Nicht lustig?
Jetzt, ich fange mal an.
Fang mal an.
Ja, ein Film, wie gesagt, aus diesem Jahr. Ich habe ja, was das Kino anging, so damals so ein bisschen Werbung mitbekommen. Da haben die im Zuge dessen, habe ich immer wieder gehört, dass der mit Risky Business verglichen wurde. Oder dass es da zumindest, gab es immer wieder eine Erwähnung von Risky Business im Zusammenhang mit diesem Film.
Mhm. Vielleicht was die Anstößigkeit angeht.
Naja, also irgendwo hatte ich auch gelesen, es ist quasi wie Risky Business mit verdrehten Geschlechtern.
Mhm.
Und also die Siehst Prämisse sehe ich hier schon mal gar nicht. Aber vorweg, hast du den auch gesehen?
Nee, gesehen habe ich ihn noch nicht. Ah, okay. Ich will ihn aber sehen. Das ist ja, glaube ich, auch die erste Comedy mit Jennifer Lawrence. Ich glaube, die hat noch nie vorher eine Comedy gedreht.
Okay.
Fällt dir einer ein?
Naja, also so wie das hier Comedy ist, ist Silver Lining Playbooks aber mal locker.
Was?
Das ist, da ist sogar noch sehr viel lustiger, würde ich sagen.
Okay.
Deswegen, ja, also doch. Und dann hier, wie hieß der Apatow-Film? Don't Look Up ist auf jeden Fall lustiger als dieser Film.
Mhm.
Definitiv auch mehr Comedy und sehr viel satirischer als dieser Film hier. Also deswegen weiß ich nicht, wo du deine Fake News schon wieder her hast. Erste Komödie mit Jennifer Lawrence. Dun, 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 dun.
Alles, alle deine aufgezählten sind nicht Filme, die ich als Komödie betiteln würde, sondern maximal Filme mit komödiantischen Elementen, aber der hier steht.
Was ist denn Don't Look Up? So hieß der doch, oder?
Ja.
Was ist der denn sonst, wenn es keine Komödie ist?
Eine Satire vielleicht.
Ach so, eine Satire ist kein Unterbegriff von Komödie.
Unterbegriff. Jetzt können wir, jetzt machen wir wieder Wortklapperei. Jetzt können wir hier wieder darüber diskutieren.
Nee, also weil immer wenn du ein Subgenre hast, muss es ein Genre geben, was drüber steht. Und bei Satire, in meinen Augen ein Subgenre, ist das, was drüber steht, Komödie.
Von mir aus.
Ja. Gut. Jedenfalls, ja, in diesem Film steht auch Comedy mit drauf, aber es steht auch Romance mit drauf. Und ich glaube, das war schon lustiger angelegt, als es dann schlussendlich ist. Regisseur war hier Gene Stupnitsky. Das war sein 4. Credit. Davor hat er ein paar Episoden The Office gemacht und Good Boys, den ich hier, glaube ich, besprochen habe, ne?
Ja, den hast du hier besprochen.
Ja.
War auch kein Highlight, glaube ich.
Mhm. Dann bleibt er seiner Linie schon mal treu. Geschrieben hat er das auch und das finde ich eh irritierend, weil er hat tatsächlich ein paar Writing Credits, wo ich viel drauf gebe. Also Year One hat er damals geschrieben. Ich glaube, es war sogar sein Debüt. Dann hat er von für
Michael Cera, oder?
Ja, mhm. Jack Black. Mhm. Und dann hat er für The Office tatsächlich einiges geschrieben. Für Hello Ladies, die ich ja sensationell fand. Und Jury Duty stand von dem. Mhm. Jetzt aktuell. Also eigentlich schon echt gut erprobt, was Comedies angeht. Hat das hier zusammengeschrieben mit John Phillips, der wiederum ganze zwei Credits, also das hier ist sein zweiter Credit. Der andere Credit ist Dirty Grandpa. Auch ein Film, der gar nicht so geil ist. Und als
Geschmackssache.
Den mochtest du, oder was?
Ich fand ihn schon sehr lustig, ja.
Oh, wow.
Oh, wow.
Ja, das irritiert mich gerade sehr.
Dirty Grandpa fand ich auf jeden Fall witzig.
Abgefahren. Sisters findest du doof und Dirty Grandpa wieder geil.
Mhm.
Wirklich? Okay. Gut.
Also gut beschrieben.
Ja. Produziert wurde dieser Film von Excellent Cadaver. Das ist nämlich die Produktionsfirma von Jennifer Lawrence. Mhm. Wie einen herrlichen Namen für eine Produktionsfirma. Eine der Produzentinnen hier aber auch Naomi Odenkirk. Die Frau von Bob Odenkirk seit 1997. Und insofern passt das zumindest thematisch zu meiner ersten Serie.
Okay.
Also, was, wenn es um die Produzenten und den Hauptdarsteller von eben geht. Aber ansonsten war es das wahrscheinlich auch, was die Überschneidung angeht. Weil inhaltlich sieht es nämlich so aus. Jennifer Lawrence spielt Maddie Barker. Und wir sind in Montauk im Staat New York. Mhm. Und die ist da, hat da ein Haus, was sie von ihren Eltern geerbt hat, also von ihrer Mutter. Das ist also im alten Elternhaus und surft ganz gerne und hat einen Job in einer Kneipe, wo sie an der Bar steht. Parallel fährt sie noch Uber, um so irgendwie über die Runden zu kommen. Und jetzt wird ihre Karre aber wieder mal abgeschleppt, ausgerechnet auch von einem Typen, mit dem sie offenbar mal so eine Art Beziehung hatte. Der nimmt ihr anscheinend auch noch eine Menge übel, weil der keinen Bock hat, auf ihre Flirtversuche einzugehen und schleppt die Karre ab und sie sagt, hey, was soll ich denn jetzt machen? Einer meiner Jobs ist Uberfahren, wie soll ich denn Uberfahren ohne Auto? Sagt er, ja, nicht mein Problem, muss da gucken, wie du klarkommst. Dann geht sie also erstmal auf Rollerblades zu ihrem Barjob und da brauchen die Leute dann auch nicht lange, um festzustellen, dass sie gerade nicht besonders gut drauf ist. Und insgesamt sehen wir halt, jetzt ist ziemlich Druck auf dem Kessel, weil es flattern immer mehr Rechnungen in die Wohnung und natürlich braucht sie Geld, um das Haus zu behalten, weil jetzt schon angedroht wird, also wenn du das halt nicht bezahlen kannst, dann wird halt irgendwann die Hütte gepfändet. Und weil da aber natürlich auch eine Menge dranhängt, emotional gesehen, weil es das Elternhaus ist, will sie natürlich verhindern, dass ihr das Ding abgenommen wird und braucht jetzt deswegen ganz schnell irgendeinen kreativen Job oder halt eine kreative Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Mhm. Also ist sie auf Craigslist unterwegs und sieht da ein Angebot, wo Eltern schreiben, hier, du kannst das, die bieten ein Auto an, einen alten Buick, meine ich, ist das. Aber halt eine ganz anständige Karre, die sie gut brauchen kann und fordern dafür, dass man ihren 19-jährigen Sohn datet. Beschreiben, dass der sehr schüchtern und introvertiert ist und sie suchen jetzt eben nach einer Frau. Die Ausschreibung ist an Anfang bis Mitte 20-Jährige gerichtet. Dann sagt Maddie aber mit den Freunden, mit denen sie da eben gerade diese Anzeigen durchgeht, die so, naja, komm schon, also ich gehe doch locker noch wie Mitte 20 durch. Maddie ist in der Figur, ich meine 32 und interessiert sich jetzt eben für diesen Posten, weil die halt sagt, das klingt nach leicht verdientem Geld, also nach einer leicht verdienten Karre und ich brauche jetzt dringend eine Karre, damit ich weiter Uber fahren kann, damit mir mein Haus nicht abgenommen wird. Mhm. Also meldet sie sich bei den beiden. Das sind Allison und Laird Becker, gespielt von Laura Benanti und Matthew Broderick. Und die erklären ihr dann natürlich ohne Anwesenheit des Sohnes erstmal, was da Phase ist. Und sagen halt, naja, der hängt nur in seinem Zimmer rum und irgendwie, der spielt wohl auch total gut Klavier, aber traut sich nicht vor, irgendjemandem zu spielen. Und ist halt super schüchtern introvertiert und hat auch irgendwie, hat keine Freunde und keinen Kontakt zu Mädchen und so. Jetzt muss er aber aufs College. Da ist vielleicht auch eine Parallele zu Risky Business. Jetzt ist halt so, sind es halt die letzten Wochen vorm College, der letzte Sommer, bevor es dann eben auf, ich glaube, es ist hier auch Princeton oder irgendeine tolle Uni. Und jetzt sagen sie, der Junge, der wird da seines Lebens nicht froh im College, wenn der sich nicht vorher mal irgendwie ausgelebt hat. So, deswegen braucht er jetzt eine Freundin. Idealerweise schläft die dann mit dem, damit das Thema auch mal erledigt ist, so damit er da halt nicht als Jungfrau ins College kommt. Mhm. Also haben sie das ausgeschrieben und wollen dafür eben das alte Auto der Familie hergeben. Und Maddie ist halt schwer interessiert und denkt sich, gut, ey, hallo, ich bin heiß, da kommt ein 19-jähriger Nerd an, wo ist das Problem? Klar, schlafe ich einmal mit dem. Also ich habe schon mit anderen Leuten geschlafen und hinterher keinen Buick bekommen. Also, weißt du, wo ist das Problem?
Schon eine geile Prämisse, wie ich finde. Okay. Erinnert mich natürlich krass an Movie 43, wo die Eltern den Sohn irgendwie aufs College vorbereiten und Naomi Watts dann so tut, als wenn die ihren Sohn verführt, und das wird super unangenehm.
Ja, das ist geil.
Das ist schon auch sehr witzig. Und das ist so, also irgendwie, weiß nicht, irgendwie klingt das alles sehr spaßig.
Mhm. So, und dann lernt sie Percy kennen, das ist eben der 19-jährige Sohn.
Mhm.
Und Percy ist aber eben kein besonders typischer 19-Jähriger, der wahrscheinlich einen ordentlichen Puls kriegen würde, wenn sich so eine aufgebrezte J-Lo vor ihm regelt. Er möchte sie dann erstmal kennenlernen, weil sie findet dann über seine Eltern raus, dass er halt im Tierheim aushilft. Also gibt sie vor, einen Hund adoptieren zu wollen.
Mhm.
Und geht dann halt in einem engen roten Kleid bei ihm vorbei auf der Arbeit und sagt halt, ich möchte von ihm bedient werden und ich möchte einen Hund adoptieren. Und er stellt halt relativ schnell fest, dass sie nicht wirklich geeignet ist für ein Haustier, und dann versucht sie aber mit ihm halt irgendwie noch ein Date. Eigentlich will sie gleich mit ihm schlafen, ne? Also die fällt halt voll mit der Tür ins Haus, und das ist halt dann auch so ein bisschen der Witz des Films, dass sie halt voll aggressiv Sex provoziert und er aber immer so drauf ist, so, ja, nee, ich will dich aber erstmal kennenlernen und so, lass doch erstmal irgendwie essen gehen und reden und spazieren und so. Es grinst die ganze Zeit, du findest es voll geil, ne?
Ich find's voll flashig.
Ja. Okay. Ja.
Jetzt habe ich natürlich an Borat gedacht, als er im Tierheim Hund adoptieren wollte. Weißt du? Das war meine letzte, ich habe immer irgendwelche Assoziationen zu irgendwelchen wirklich lustigen Momenten.
Ja.
Hilft dem Film vielleicht nicht, aber.
Ey, also, das Doofe ist, es entstehen hier wirklich wenig Situationen, wo man wirklich gut lachen kann.
Okay. Also ich weiß natürlich nicht, ob dieser Film lustig ist, aber er kriegt von mir Props, dass am Jahre 2023, dass man so eine Prämisse von so einem Mädchen, die engagiert wird von den Eltern, um den Sohn zu verführen, dass man das einfach mal ins Kino bringt, weißt du, und dann auch noch so eine Star, so eine Hauptdarstellerin besetzt wie Jennifer Lawrence, weißt du, so eine Oscar-nominierte Person. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, eigentlich ist das schon wirklich ballsy, weißt du, und ich, von der Prämisse ist das geil, aber ob der Film jetzt geil ist, klingt ja nicht so.
Ja, ich glaube, also von diesem Oscar-Ruhm-Status ist sie eh schon ein bisschen runter.
Mhm. Ich
finde, Jennifer Lawrence hat nicht mehr das Standing, was sie noch vor 2-3 Jahren oder so, eher vor fünf Jahren hatte.
Ja.
Deswegen, also ich will es nicht sagen.
Hat ein bisschen rar gemacht, glaube ich, oder?
Ja. Ja, und hat halt auch einfach schon jetzt einige auch einfach nicht besonders gute Filme gemacht. Und
ja gut, aber war sie nicht zuletzt hier für den, sie war nicht nominiert, nur Brian Terry Henry war nominiert,
genau,
für den.
Genau, ja, okay. Bei einem Apple-Film. Ja. Und da mochte ich sie ja auch. Ja. Mhm. Und das war eben jetzt auch ein verhältnismäßig kleiner Film, ne? Und ich glaube, so, weiß ich nicht, ich ist irgendwie so meine Wahrnehmung, dass die so ein bisschen abgerutscht ist von dem, wo sie mal war.
Ja, ein bisschen schon.
Aber ändert ja nichts dran. Also man hat jetzt hier keine Riesenriege an A-Listern, das ist sie zweifelsohne der größte Name. Und es gibt auf jeden Fall ein paar Situationen, wo man sich dann vielleicht wundern würde, weil es gibt ja eine Szene, da ist sie, die gehen dann halt Skinny Dippen im Ozean, logischerweise.
Nacktbaden heißt das.
Ja.
Mhm.
Mit nackt gebadet, und wie es dann so ist, kommen dann ein paar Atzen vorbei am Strand und wollen die Klamotten klauen.
Mhm.
Und Maddie macht das aber nicht mit. Maddie geht dann aus dem Wasser, nackt auf die drei zu, sind zwei Typen und ein Mädel, und dann macht sie die Hammer kurz frisch.
Mhm.
Dann gibt's halt eine Kampfszene am Strand mit einer nackten Jennifer Lawrence.
Jetzt grinst du aber auch, wenn du das erzählst. Möchte ich mal an der Stelle feststellen. Also Entschuldigung.
Ja, und ich habe dann erst gedacht, okay, die haben halt Body-Double und dann irgendwie clever gelöst, aber ist jetzt einer der True Effects, scheint wohl auch wichtig gewesen zu sein in der PR, dass sie das selbst war.
Ganz die Method-Actorin.
Ja. und dass die hier 2 Tage mit ihr nackt am Strand diese Kampfszene gedreht haben, wo sie sich halt eben mit irgendwelchen Leuten, also das ist wirklich schon so ein bisschen Wrestling, was sie da macht.
Okay.
Und insofern ist das natürlich für Teenage-Jungs wie hier unseren Hauptdarsteller wahrscheinlich eine coole Szene.
Besonders von denen, der sie gedreht hat mit ihr. Wahrscheinlich.
ja, das ist schon. Ja, also ein paar Sachen sind irgendwie ganz nett. Es gibt dann natürlich auch den Moment, wo zum Einsatz kommt, dass der Junge, der hier Percy Becker spielt, Andrew Barth Feldman, dass der vor diesem Film schon auch ein bisschen am Broadway unterwegs war und eben recht gut singt und offenbar auch Klavier spielt, weil er performt dann in einem Restaurant, wo da steht dann so ein Piano und der Typ, der gespielt hat, steht auf und geht und dann sagt sie, ja komm, jetzt spiel doch mal. Und das ist dann aber halt auch wieder so Sachen, das musst du dann irgendwie offenbar schlucken. Also die Eltern haben sie echt darauf hingewiesen, wie schüchtern und zurückgezogen der Typ ist. Gesagt, der hat noch nie vor jemand anderem am Klavier gespielt. Noch nie. Wir haben den nicht mal dazu bekommen, dass der hier irgendwie für uns irgendein Weihnachtslied trällert. Und dann sitzen die in einem vollen Restaurant und Maddie sagt, ja komm, jetzt spiel. So, und dann nach 3-mal, nein, ich will nicht. Okay, steh auf und setz dich ran und performt halt ein Lied mit Gesang. Und das schon auf jeden Fall ziemlich cool, weil es ist so eine langsame Version von Maneater, was davor auch mal angesprochen wurde und so. Und das ist ganz cool. Aber wo ich mir halt auch denke, so, und die Figur soll ich jetzt glauben oder was?
Und zweideutig.
Ja, das hat er vorher eben angesprochen, dass er immer dachte als Kind, das wäre ein Song über Monster. Und ja, klar. Aber das sind so Sachen, die musst du dann halt eben hinnehmen. Das nach 3-mal, komm schon, mach jetzt, sagt er dann, ja, okay. Und dann stellt es auch überhaupt kein Problem dar. Und er performt, als hätte er nie was anderes gemacht. Ja, das ist halt die Rom-Com, die wir jetzt sehen bekommen. Und das wird einem in meinen Augen nicht immer leicht gemacht, das alles super zu finden. Ja. Also, ich war mäßig unterhalten.
Mäh.
Ja.
Ja, das ist trotzdem, also das ist einer der Filme, die ich auf jeden Fall sehen will, auch wenn du dem offensichtlich nichts abgewinnen konntest. Es gab ja einige Filme, die du mir erfolgreich abgeraten hast, wo ich gesagt habe, ja gut, klingt nicht gut, gucke ich nicht, aber bei dem habe ich irgendwie Bock drauf, ich weiß nicht, ich will das sehen.
Ja.
Wie Jennifer Lawrence sich da zum Nappel macht und dann finde ich es entweder genauso scheiße oder ich kann dem was abgewinnen. Siehe Bad Grandpa.
Ja, Bad Grandpa, dem konnte ich auch noch ein bisschen was abgewinnen. Dirty Grandpa fand ich halt echt scheiße. Nicht, dass wir da den Film verwechseln, ne?
Oh, ich habe gerade den Film verwechselt.
Ah ja, schön.
Der hat, war der jetzt involviert bei Bad Grandpa mit Johnny Knoxville oder Dirty Grandpa? Nee,
Dirty Grandpa.
Dirty Grandpa ist mit De Niro.
Ja.
Dann hatte ich den richtigen Film zumindest vor Augen, ja.
Dirty Grandpa findest du also nach wie vor gut, ja?
Ja, ja, der war das mit Zac Efron.
Ja.
Ja, der war lustig.
Oh, wow.
Wow, ja, jetzt auch nicht ja, die
weil
Überkomödie,
da, weil da halt auch, also da waren ja nun wirklich Inkontinenz und Schwanzwitze am laufenden Band und
voll,
so.
Ja.
Ja, okay. Ja, gut.
Oscar-Preisträger Robert De Niro onaniert vom Porno, Entschuldigung, also, das ist schon.
Ja, ja, und hier hast du halt Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence prügelt sich nackt am Strand.
Dann ist das vielleicht meins.
Ist dann offensichtlich deins. Dann guck dir den unbedingt an.
Mach ich.
In Nebenrollen haben wir noch Natalie Morales und Scott MacArthur. Eigentlich Leute, die ich auch immer sehr gerne sehe. Also ich habe die hier auch gerne gesehen, aber die spielen halt wirklich eine sehr untergeordnete Rolle. Ja, und dann geht's natürlich um diesen wilden Ritt von dem anfänglichen Deal für Sex. Oder hier, also den Deal, Sex für ein Auto zu haben. Und dann wird da natürlich potenziell was anderes draus. Wobei eben, also dieser Verlauf, der ist dann auch dramaturgisch nochmal echt eine Herausforderung. Also man muss hier wirklich viel Augen zudrücken.
What's so fucking funny?
Ich habe dieselben so emotionslos während einer Rezension gesehen wie hier, Alter. Das ist, die ganze Zeit klingst du nur so nach get over it, get over it. Komm schon, ich versuche das irgendwie hinter mich zu bringen.
Ey. Ja, no okay. Hard feelings halt. Okay, also ich hätte es ja wirklich gerne alles super lustig gefunden. Aber nee.
Offensichtlich nicht.
Nee, ist leider nicht so.
Aber Risky Business warst du, glaube ich, auch ein bisschen bisschen underwhelmed, aber den fand's okay, oder? Also,
nee, Risky Business mochte ich doch.
Habe ich das richtig im Kopf?
Gegenteil, ich fand bei Risky Business sogar so krass, dass der nicht mal so platt ist als Komödie.
Ja, stimmt, da warst du noch ein bisschen überrascht.
Ja.
Dass das so eine Wirtschaftsparabel ist.
Mhm.
Mhm, richtig, richtig, richtig. Okay.
Ja, das sind halt in meinen Augen alles Elemente, die hier ziemlich fehlen und das ist dann schon ein bisschen eindimensionaler, das Ganze.
Das sind richtige Highlights heute eingepackt.
Ja. Wenig überraschend, Rated R und geht eine Stunde 43 und hat 45 Millionen gekostet. Nur knapp über 87 eingespielt. Das ist kein Hit gewesen.
Mhm.
Und das trotz J-Law. Tja.
J-Law. Mhm.
Ja, dann gab es so ein bisschen Kritik.
Kennst du die heißt?
Jennifer Lawrence?
Mhm. Nicht so 100%, also so.
Na, also ich finde die.
So diese amerikanischen Babes sind ja selten deins, sondern du magst ja eigentlich mehr.
Also optisch ist sie jetzt nicht so mein Fall. Ich finde aber, ich habe halt so ein paar Interviews von der gesehen, wo ich die Mörder cool finde. Ich glaube, dass die wahnsinnig lässig ist.
Ja, ja, die hat einen großen Maul auf jeden Fall. Das kommt schon rüber. Ich habe auch neulich so eine,
ja, und ich glaube,
so eine Coppola-Story gehört, wo sie halt irgendwie Coppola in Paris im Restaurant getroffen hat und dann rübergelaufen ist zu ihm und ihr Kleid irgendwie aus allen Nähten geplatzt hat und ihr Thong raushing, so als sie da irgendwie die Leute begrüßt hat. War schon auch eine wilde Story.
Ja, eben. Und ich glaube, dass die halt ziemlich entspannt ist. So.
Hm. Das glaube ich auch.
Den Eindruck macht sie zumindest, ja. Und das finde ich halt einigermaßen attraktiv, aber jetzt so optisch.
Hm.
Ich die nicht so aufregend. Also klar, sieht die gut aus, ne? Aber das ist jetzt.
Würdest du jetzt nicht als Poster in deinen Spind packen im Schwimmbad?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Okay. Wahrscheinlich nicht.
Nee.
Vielleicht no hard feelings. Vielleicht die Wrestling-Szene.
Ja, genau.
Mhm.
Jetzt lese ich mal Punkte vor.
Na gut.
6,4 sind es auf IMDb. Der Metascore ist bei 59 und auf Letterboxd gibt es eine 3,1.
Get over with it. 3,1, okay. Das ist jetzt natürlich eine Herausforderung für mich. Also, das ist ja echt nicht viel, viel Gutes über den Film von dir gegeben. Das kann jetzt alles sein.
Ich könnte noch was Positives erwähnen, um dich vielleicht nochmal ultimativ zu verwirren.
Mach mal.
Der Soundtrack ist mitunter ganz gut.
Der Soundtrack ist mit. Okay. Was hört man da?
Da lacht er. Naja, Man Eater zum Beispiel. Eine Version. Naja, aber es ist schon, also, recht abwechslungsreich, aber echt ein paar gute Songs bei.
Apropos Man Eater, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass Holland Oates da so ein Kampf vor Gericht gerade austragen, so seit mehreren Jahren, irgendwie, was die Rechte angeht an deren Songs und so. Und bekriegen sich gerade ohne Ende, Alter.
Holland Oates. Beiden bekriegen sich gegenseitig,
ja, ja.
Wegen Maneater?
Nicht nur wegen Maneater, sondern wegen den Platten und wegen den Songs irgendwie und wegen den Rechten. Als sich getrennt haben, gab es irgendwelche Querelen, der hat mehr Geld bekommen, ich habe weniger Geld bekommen.
So. Okay.
Und das ist ein jahrelanger Gerichtsstreit, der sich da schon irgendwie langzieht. Habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Ich dachte, in meiner Vorstellung waren die beiden immer noch Bros.
Ja.
Nee, Holland Oates,
schade,
keine Bros,
echt
mehr.
Zerstritten und jetzt geht's da um das Erbe. Ja. Aber ja gut, die haben natürlich schon auch einen Katalog, wo ein paar Hits zusammenkommen. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Was ist so dein Lieblingssong von Holland Oates?
Ja, ich mag tatsächlich den von den aus 50 Days of Summer. You Make My Dreams Come True.
Mhm.
Der ist cool, aber ich mag natürlich auch hier I Can Go For That, der auch im Hip-Hop gesampelt worden, klar, ist. Oder Maneater ist schon ein richtig geiler Song.
Maneater ist ein richtig guter Song, ja.
Also.
Harter Ohrwurm auch.
Ja, ja, harter Ohrwurm.
Ich habe den Song gestern gesehen und ich habe den immer noch im Kopf, den scheiß Song.
Das ist eine geile Band gewesen in den 80ern auf jeden Fall.
Ich mag ja auch Rich Girl.
Hm? She's a rich girl. Ja, der ist auch cool, stimmt. Gute Band.
Also ja,
gute Combo, die beiden.
Und dann gab's hier so ein bisschen Kritik. Als der Film rauskam, was hier den Altersunterschied angeht, ne, weil die ja, das finde ich ein bisschen verwirrend, weil in Trivia Facts steht was von 15 Jahren Altersunterschied, aber ich meine, sie ist 32 anscheinend, er ist 19. Das sind bei mir eher so 12, 13 Jahre Altersunterschied. Mhm. Whatever. Also halt, es gab so einen Altersunterschied und dann wurde halt der Regisseur darauf hingewiesen, ne, und dann hat er in den meisten Fällen geantwortet, dass halt gerade bei Silver Linings Playbook der Altersunterschied zwischen Jennifer Lawrence und Bradley Cooper ebenfalls 15 Jahre war.
Mhm.
Und da hat es halt niemanden gestört. Und da ist schon was dran.
Da ist wirklich was dran. Zumal ich es sympathisch finde, auch hier wieder springe ich für den Film ungesehen in die Bresche, dass du so eine Mrs. Robinson-Geschichte erzählst, also dass sie mal die Ältere ist. Weil du hast ja in einer kompletten Filmgeschichte, hast ja irgendwelche 70-Jährigen, die mit 20-jährigen Mädels zusammen sind, irgendwelchen Pin-Up-Models, so, und hier ist sie halt die, weißt du, die Ältere.
Ja, also hat man selten, gab's ja jetzt auch gerade diesen Film mit, dieses Kammerspiel mit, wie heißt die englische Schauspielerin? Eine mittleren Alters, fuck, genau, da komme ich jetzt nicht drauf. Und da gab's ein Kammerspiel, wo sie mit ihrem Liebhaber im Hotelzimmer die ganze Zeit, war der ganze Film.
Okay.
Leo Grande war im Titel, warte, ich google das jetzt, verdammte Axt, gibt's doch nicht, dass ich nicht auf den Namen komme, das sind wir mal wieder, hey. Und nein, es ist nicht Sonntag heute.
Wenn du mir irgendeinen Film von der nennen würdest, könnte ich dir helfen, aber mittlere Schauspieler und mittleren Alters ist eine große Range.
Ja, ja, auf jeden Fall. Good luck to you, Leo Grande, Emma Thompson.
Emma Thompson, okay.
Ja. Mhm. Die hat nämlich da die weibliche Hauptrolle gespielt und er ist halt deutlich jünger und das war eine Liebesgeschichte.
Mhm. Ja, das es gab auch mal so eine Rom-Com mit Catherine Zeta-Jones, wo die sich auch in so einen wesentlich jüngeren Typen verliebt. Das war der aus Hangover, den die dann suchen. Ach. Der dann vermisst ist in dem ersten Teil. Mhm. Der hat halt irgendwie die Rolle gespielt, aber der Film ist auch schon vor 10, 15 Jahren gewesen und sie ist halt zu dem Zeitpunkt definitiv die Ältere gewesen.
Ja, jetzt guck mal, Emma Thompson, Jahrgang 59. Mhm. Daryl McCormack, Jahrgang 93.
Ja, das ist um einiges jünger.
Na, und deswegen, also das gibt's schon immer wieder mal, dass das auch in die Richtung bedient wird. Aber logisch war das also gerade mal so im frühen Hollywood natürlich eher andersrum der Fall.
Ach, Zahlen, Schall und Rauch.
Ja, ja.
Ja. Schall und Rauch, sage ich.
Aber gut, also du bist da ja auch tendenziell eher so in eine Richtung unterwegs, ne? Das funktioniert ja jetzt genau, nicht. Genau,
ja. If there's grass, play ball, wie die Afrikaner immer so schön sagen. Nein, natürlich nicht.
Was?
Kennst du den Spruch nicht?
Nee.
When there's grass, play ball.
Ja,
you can play ball.
So und was hat das jetzt mit deinen Freundinnen zu tun?
Na, okay, er versteht den Spruch nicht.
Und damit verbundenen Alter?
Er versteht den Spruch nicht.
Nee.
Das kannst du gerne nochmal googeln und recherchieren. Der ist eigentlich recht simpel, aber gut. Das ist jetzt das Extrembeispiel von...
du, das immer wieder. Ich drücke nochmal.
Das ist immer der Nimmat. Wenn ich mal fast lerne, dann habe ich Gott.
Du musst immer vom dümmstmöglichen Beteiligten ausgehen.
Das kann ich nicht, weil ich ja viel von dir halte und immer viel voraussetze bei dir, weil du doch so ein pfiffiger Typ eigentlich bist. So. Mhm. Ich passe mich ja normalerweise meinem Niveau an, aber meines Gesprächspartners, aber in meinen Augen...
Klappt nicht so gut heute.
In meinen Augen ist es höher, als du jetzt gerade tust.
Mhm. Sorry.
Stellt sich auch gerne dusselig mal ab und zu.
Ist das so? Ja. Jetzt werden mir aber Sachen unterstellt hier. Was ist denn heute los?
Was ist denn heute los?
Nein, aber du hattest doch schon deutlich jüngere Freundin, aber das ging ja noch nie in die andere Richtung, oder? Also es ist noch nie deutlich ältere Freundin.
Ich hatte, nicht nur deutlich, ich hatte, glaube ich, noch nie eine ältere Freundin.
Okay, so gleich.
Also ich kann es noch toppen, indem ich hier auf die Jahre jetzt noch, tatsächlich. Also.
Okay, das ist ja spannend. Jetzt muss ich natürlich nachfragen, was war so der Abstand, der am nächsten an dein Alter rankam? Also was war der geringste Abstand?
Der geringste Abstand waren, also egal wie alt ich war?
Ja, klar.
Naja, also, gut, weil wenn ich 25 bin und so weiter, war ich natürlich mit welchen zusammen, die 24 sind. Das ist der geringste Abstand oder 23.
Okay, also. Ja, gut, aber das hat es also auch schon mal gegeben.
Ja, ja,
das
ja.
Das war definitiv. Nicht von Anfang an.
Nee, so. Das Problem ist bloß, dass das Alter dann so sich so festgesetzt hat. Mhm. Ich bin halt nur älter geworden.
Ja.
Aber ja. Ist schon krass, weil die älteste Person, mit der ich jemals was hatte, war 39. Und das war eine Ex-Freundin, mit der ich eigentlich ursprünglich was hatte, als sie irgendwie 29 war oder so. Und dann,
da hast du dann auch mal in Kauf genommen.
10 Jahre später ging da noch was. Ja, ja. Und das ist dann automatisch so das älteste. Das älteste menschliche Wesen gewesen, mit der ich was hatte.
Okay, wow. Ja. Ja, gut. Interessant.
Interessant.
Mhm.
Naja.
Ich kannte auch mal so einen, der hat gesagt, meine Freundin wird nie älter als 25. Und das hat er auch eine ganze Weile durchgezogen.
Mhm.
Jetzt lebt er alleine.
Also hat er trotzdem durchgezogen.
Hat ja, aufgehört. Auf jeden Fall. Nee, ich glaube, irgendwann kam dann auch eine, die älter war. Aber das hat wirklich ewig gedauert.
Mhm. Ja, ich wurde auch schon als Leonardo DiCaprio bezeichnet tatsächlich von irgendeinem, der das so scherzhaft festgestellt hat, wo ich dachte, okay.
Ja, das kommt ja auch ungefähr hin, ne?
Das ist aber auch so, das hat aber auch damit zu tun, dass ich sehr viele Mädchen kennenlerne, die irgendwie, also erstens bin ich selber ein bisschen hängen geblieben, was das Alter angeht, also charakterlich und so. Mhm. Und zweitens, ich bin jetzt nicht der typische Ü40-Typ, den man sich vorstellen kann, sondern eigentlich ist mein Lifestyle der selbe wie vor 20 Jahren. Und zweitens habe ich sehr viel mit Mädchen zu tun, die auch jünger sind als ich. Oder Frauen.
Ja, schon jobbedingt halt.
Jobbedingt, ja genau. Also, mir begegnen halt selten irgendwelche in meinem Alter.
Ja, das machen ja andere beim Einkaufen oder so. Fitnessstudio, Dating-Apps, weiß nicht was.
Ja, yeah, das ist dann deine lässige Art. Einfach mal so im Supermarkt hier irgendwie das Mädel am Gemüsestand anlabern. Ich bin da eher schüchtern unterwegs. Mhm,
genau. Am Gemüsestand vor allem.
Schöne Melonen.
Ja. Oh, je, oh je.
Wie sind wir da gelandet?
Achso, ja, du musst ja noch Punkte raten, genau.
Ich sag.
Für die Maddie Barker.
3.
2,5.
2,5.
Ne.
Okay. Das ist ja eine mickrige Punktevergabe.
Naja, also du kannst jetzt mal vielleicht mal gucken, weil das ist ja bestimmt die Sorte Film, die in unserem Umfeld auch ein paar gesehen haben.
Mhm.
Da wär's doch mal spannend zu sehen, ob es Leute gibt, die da eher bei mir sind oder vielleicht Leute, die deine Vorahnung so ein bisschen bestätigen, dass das ein sehenswerter Film sein sollte.
Schau mal, wer den geguckt hat. Also bei mir sind es natürlich alles Vermutungen, das weiß ich natürlich nicht. Aber ja, ich schau mal rein.
Mhm.
Also sind einige 3-Sterne-Bewertungen dabei. Unter anderem unser Kumpel Tom. Eugen 3 Sterne, Marci 3 Sterne. Dann sogar ein paar 3,5-Sterne-Bewertungen.
Was?
Ja.
Okay, wow.
Da aber keiner aus unserem... Okay, Classic Dave 2 Sterne.
Aha.
Dennis 2,5. Phil 3 Sterne. Otto 1,5 Sterne. Der war gar nicht im News.
Ha! Siehste, Team Otto.
Da ist er wieder. Ja.
Okay, 1,5, ja.
Also maximal 3,5 Sterne gibt es hier auch ein paar.
Okay.
Aber ja, so ein paar aus unserer Bubble sind auf jeden Fall bei dir mit 1,5, 2 beziehungsweise maximal 3 Sternen. Schröck ist bei 2,5. Ja, nebenan bewegt sich das. Also hier ist keine Riesenüberraschung mit 4 Sternen oder 4,5 Sternen, wenn du das jetzt erwartest.
Ja, gut. Also alles nicht so berühmt.
Alessandro würde ich eine Menge zutrauen, aber der bewertet sich ja nicht. Der hat ihn hier nur als gesehen markiert.
Mhm.
Der ist ja für so leichte Unterhaltung auch immer zu haben. Naja.
Ja, bin ich mal gespannt.
No hard feelings,
wa? Wir sind ja irgendwann sehen und dann Punkte nachreichen.
Bestimmt werde ich das tun.
Vielleicht bist du da ja der Erste mit 4 Sternen.
Ich könnte übrigens Punkte nachreichen von einem Film, dem du wesentlich mehr anscheinend abgewinnen konntest, wo ich dachte, Alter, wo hast du diese 8 Punkte wieder aus dem Arsch gezogen?
Mhm.
Willst du raten, welchen Film ich gesehen habe von den 3500, die wir rezensiert haben? Obwohl, ist ja nur die Hälfte, weil die andere Hälfte ist ja von mir. Lieber nicht. Ich habe mir angeguckt die Regiearbeit von John Turturro mit Woody Allen, Fading Gigolo.
Ja.
Und den fand's ja richtig gut mit 8 Punkten. Und ich habe mich gefragt, wo kommen die her? Weil ich habe ihn mir angeguckt und der ist ziemlich nichtssagend, ehrlich gesagt. Also da geht's irgendwie um nicht so richtig viel. Und außer sehr attraktive Frauen, die hier flachgelegt werden, von hier Sofia Vergara über Sharon Stone und Co., Vanessa Paradis und wie sie alle heißen, ist jetzt nicht allzu viel hängen geblieben. Und John Turturro ist auch wenig glaubhaft, ehrlich gesagt, in der Rolle der männlichen Hure, die dann Woody Allen da...
Den fandst du wenig glaubhaft?
Auf den Strich schickt. Naja, zumindest, also dass alle jetzt darauf, dass alle auf ihn anspringen, jeglichen Couleurs und jeglichen Geschmacks, die hier eine Rolle spielen, das finde ich halt unglaubwürdig. Also, dass nicht eine bei ist, die sagt so, ja, Digga, du bist nicht mein Typ oder keine Ahnung. Sondern es fällt ja auch der Satz von wegen so, du bist genau die richtige Portion, weil du bist nämlich nicht zu schön.
Ja, und es wird ja auch über seine charmante Art erzählt. Es geht ja nicht darum, dass er wahnsinnig gut aussehend ist, sondern dass er das halt wahnsinnig charmant verpackt. Der hat ein smartes, sehr smartes Auftreten.
Ja, ist auch relativ smart und aber auch sehr eigen in seinem Typ. Er ist ja recht wortkarg und so. Und weiß nicht, dass da nicht eine beißt, die sagt so, nee, sondern alle schlafen halt mit ihm. Ich denke, Kauf ich nicht.
Das kaufst du nicht?
Kauf ich nicht, die Prämisse, ne. Mhm. Du kaufst halt nicht, dass er überzeugt wird, ein Lied am Klavier zu singen, weißt du, wenn er irgendwie zwei, drei Mal gefragt wird.
Digga, was soll ich sagen? Das hast du davon, wenn du nur mit 20-Jährigen verkehrst. Du kannst ja nicht wissen, dass eine Frau Ü50 vielleicht ein bisschen mehr als Optik Wert legt.
Ich werde in 10, 20 Jahren werde ich darüber berichten und werde sagen, okay, Lee, du hattest recht damals.
Aber du hast ja gerade schon etabliert, dass du selber noch auf dem Stand von Mitte 20 bist.
Ja, ich fürchte, da komme ich auch nicht mehr raus.
Ja, eben. Das wird kollidieren damit, dass die eben dann einen Typen wollen, der halt ein bisschen weiter ist.
Das wird da hängen bleiben, ja. Ja, das mag sein.
Gut, aber es kommen ja immer 20-Jährige nach. Also so gesehen kannst du das Ding ja ewig so weiterspielen.
Der Markt ist unersättlich.
Das ist nicht tot zu kriegen, das Ding.
Kann ich das Spiel so weiterspielen, sagt er. Naja. Ja, so viel dazu.
Erstmal schon. Okay, und wo bist du da jetzt gelandet, punktemäßig?
Bei einer 6.
Bei einer 6.
Ja. Also eine wohlwollende 6 ist bei mir geworden. An diese 8 komme ich nicht ran, aber ja, der war nett. Mhm. Also so ein bisschen so Woody Allen Light. John Turturro hat nicht nur Woody Allen besetzt, sondern John Turturro hat seinen eigenen Woody Allen Film gedreht, hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, voll.
Aber so richtig, richtig reingezogen wurde ich da jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, ist jetzt wirklich gut, sondern war halt maximal so okay. Mhm. Die Scheibe fand ich tatsächlich ganz cool als dieser jüdische Cop, der eigentlich so einerseits so diese Traditionssachen wert, so mit der Frisur und der Kipper und so. Mhm. Und andererseits aber so mit dieser kugelsicheren Weste rumläuft und so, weißt du, und diesen Polizeiwagen da fährt und so. Das ist schon irgendwie eine ganz coole Kombo gewesen. Mhm. Der hat tatsächlich ganz gut gespielt. Ja.
Okay, jetzt haben wir noch einen gemeinsamen.
Genau, füge ich in die Tabelle zu, habe ich Punkte nachgereicht und bevor wir zum gemeinsamen kommen, würde ich gerne auch nochmal eine Rezension bringen, weil ich habe noch mein zweites los.
Ja.
Richtig?
Weiß ich nicht.
Also ich weiß, du hast nicht so ein gutes Gedächtnis, aber kannst du dich erinnern, dass ich die Träume in dieser Episode schon rezensiert habe?
Nee,
das weißt du schon doch. Weiß ich nicht, ob du den rezensiert hast in dieser Episode, keine Ahnung. Ich bin nicht anwesend. Ja, ich habe noch los. Nämlich das letzte dieser 10 Erziehung und das ist im Mai 2022 von Jascha reingeschmissen worden. Ungewöhnlicher Film für seine Verhältnisse. Schmeißt ja auch so gerne mal so Filme aus der Axel Stein Reihe rein oder eher so trashiges Zeug, irgend so ein Bruce Willis B-Film und so oder ein John Cena Actionfilm. Und hier hat er mal den vorletzten langen Film zumindest, von Bernardo Bertolucci reingeschmissen. Ein sehr großer Filmemacher, 2018 gestorben. Von dem ist Der letzte Kaiser und passend dazu aus einem ähnlichen Genre Der letzte Tango in Paris, so wie nämlich auch Die Träumer und The Dreamers ein Film mit einer sehr großen erotischen Komponente ist. Mhm. Und ich steig mal wieder so ein, um zu fragen, hast du den auch gesehen?
Nee, leider nicht.
Den hast du nicht gesehen? Mm-mm. Okay, bei mir war es ein Rewatch. Ich kannte den schon und habe ihn jetzt nochmal neu gesichtet.
Okay.
Und steig mal die Story ein. Wir sind in Paris 1968, auch wieder ein Film, der in Frankreich in der Vergangenheit spielt. Und unsere Hauptrolle heißt Matthew. Ursprünglich Leonardo DiCaprio übrigens gefragt, der dann zu sehr in den Dreharbeiten von Aviator involviert war und deswegen keine Zeit gehabt hat, diesen Film hier zu drehen. Dann hat man sich noch Jake Gyllenhaal rangeholt und mit dem gab es tatsächlich schon Screentest mit der Hauptdarstellerin des Films und die haben sich auch super verstanden, aber Gyllenhaal hat dann, Vorsicht, no pun intended, den Schwanz eingezogen, weil ihm das zu viel Nacktszenen waren und da hat er keinen Bock drauf gehabt. Und deswegen hat er gesagt, ist ihm zu heikel, macht er nicht. Und dann hat man schlussendlich, dann ist man wieder auf die Ursprungsidee, DiCaprio zu fragen, nochmal eingegangen und hat dann einfach seinen Doppelgänger beordert und das ist Michael Pitt aus Boardwalk Empire, den man ja immer so ein bisschen mit Leonardo DiCaprio vergleicht in jungen Jahren. Und den hat man dann geholt als männliche Hauptrolle. Der spielt Matthew. Matthew studiert in Frankreich und ist ein Cineast, kann man an der Stelle sagen. Besucht regelmäßig ein Kino, in dem halt so Klassiker gezeigt werden und in dieses Kino gehen auch regelmäßig Theo und Isabel hin. Das ist ein Geschwisterpaar, Zwillinge wohlgemerkt. Er gespielt von Luis Garrel. Der dreht eine Menge. Also den hat man in Intrige gesehen, diesen Polanski-Film im letzten. Van Gogh hat da mitgespielt. bei Little Women war er dabei bei dem letzten. Also hat mittlerweile 55 Credits, war damals noch nicht so beschäftigt. Also ist damals eher so Jungschauspieler gewesen. Und Isabelle, auch gespielt von einer sehr jungen Schauspielerin, die noch nicht viel vorher gemacht hat. Das ist ihr erstes Debüt. Also zumindest credited. Die war vorher irgendwie uncredited, war die in einem Film dabei. Aber credited hier ihr erster Film und dann gleich weibliche Hauptrolle. Eva Green. Und ich habe schon gesagt, Paris 1968, Frankreich ist im politischen Umbruch. Du hast diese Studentenunruhen auf der Straße, das Volk gegen die Polizei, die Straßen brennen. Und das geliebte Kino, wo diese drei immer hingegangen sind, wird dicht gemacht. Isabelle kettet sich vermeintlich an den Eingang und da lernt Matthew sie dann kennen und fragt sie, warum sie denn sich an den Eingang kettet. Und sie sagt, ja, das scheint nur so, als ob ich angekettet bin. Ich bin gar nicht angekettet. Und zieht halt die Hände wieder davor und du merkst halt so, war halt fake. So. Also die Kette hängt halt so in ihren Armen. Und das ist so der Moment, wo Matthew sie und ihren Bruder kennenlernen und dann ziehen die drei halt so ein bisschen los. Das Geschwisterpaar lädt ihn halt dann irgendwie zu sich nach Hause ein zum Essen. Die Eltern sind Künstler, sind halt auch da am Start und unterhalten sich ein bisschen mit Matthew. Und die reisen am nächsten Tag in den Sommerurlaub ab, die Eltern. Das ist noch wichtig zu wissen. Das heißt, die Wohnung des Geschwisterpaars ist praktisch nur von den beiden bewohnt. Und deswegen zieht Matthew kurz entschlossen dann irgendwie aus seiner piefigen Studentenbude zu den beiden Geschwistern ein, weil die sagen, ja, komm doch zu uns. Oder hängst du so sehr an deiner Studentenbude, dass du jetzt da wohnen bleibst, weil wir haben jetzt hier genug Zimmer, wir haben genug Raum, zieh doch bei uns mit ein. Und dann zieht er bei den beiden mit ein und bekommt so ein bisschen mit, dass die eine sehr seltsame Beziehung haben. Er sieht zum Beispiel, also die sitzen so beim Abendessen und dann küsst Isabelle ihn halt so auf den Mund, hat sich so verabschiedet und sagt so gute Nacht. Und dann küsst sie ihren Bruder halt auch ziemlich verdächtig lange auf den Mund, bevor sie sich verabschiedet. Also es ist so ein bisschen komisch. Und irgendwann mitten in der Nacht wird Matthew auch durstig, holt sich ein Glas Wasser und guckt dann in die Schlafzimmertür rein von den beiden und sieht halt, dass die beiden auch nackt nebeneinander schlafen im Bett.
Okay.
Also, und das findet er so ein bisschen seltsam. Und laut eigener Aussage dieser beiden sagen die halt, die sind siamesische Zwillinge, nur dass sie halt nicht irgendwie körperlich miteinander verbunden sind. Aber insgesamt sind das ein und dieselbe Person. Also er sagt zum Beispiel, wenn seine Schwester Isabelle, wenn die ein Mann wäre, wäre sie halt genau wie er. Er wäre halt, das ist halt eine Person. Und haben auch so ein dasselbe Mal auf dem Oberarm, so ein rotes Mal auf der Schulter. Also ist identisch. Und schon am ersten Tag irgendwie in dieser Bude bekommt halt Matthew mit, wie seltsam körperlich die beiden auch miteinander umgehen, weil er kommt halt so ins Bad und er duscht halt so, wie Gott ihn schuf und sie steht halt irgendwie am Waschbecken und putzt sich die Zähne. Wohlgemerkt mit einer Zahnbürste, wo er halt, die halt vorher in seinen, kleine dumme Angewohnheit von ihm, er pinkelt halt gerne ins Waschbecken. Er stellt sich halt nicht ins Bissoir, sondern pinkelt halt gerne im Waschbecken. Mhm. Und das hat er in der Nacht auch gemacht und dabei ist die Zahnbürste in das Waschbecken gefallen, was sie nämlich gerade irgendwie in den Mund hat. Und sie fragt so, willst du meine Zahnbürste benutzen? Er so, nee, ich benutze meinen Finger. Also auch ein bisschen fragwürdiger Moment auf jeden Fall.
Okay.
Und im Laufe dieses Sommers, der dieser Film zeigt, praktisch sehen wir so diese Ménage à trois zwischen diesen drei Leuten halt. So Matthew lässt sich so ein bisschen treiben und ist so ein leicht naiver Charakter und geht so ein bisschen mit dem Flow, verguckt sich aber natürlich in eine sehr schön inszenierte Isabelle von Eva Green dargestellt. Und was mich natürlich auch sehr freut, ist, dass alle drei krasse Cineasten sind. Und insofern ist dieser Film auch gespickt mit ganz vielen Diskussionen, ob jetzt Keaton oder Chaplin der Bessere ist oder wer jetzt bestimmte Duelle gewinnen kann. Es gibt auch immer wieder so Film-Challenges, wo die irgendeine Filmszene nachstellen aus der Filmgeschichte und Zitate. Und dann müssen die halt irgendwie was machen, wenn die halt irgendwie die Wette verlieren. Oder wo die dann zum ersten Mal, also wo die dann Matthew zum Beispiel auch fragen, ob der bei ihnen mit einzieht und ob er rauskommt aus seiner Wohnung und er dann sagt, ja, dann sagen die zum Beispiel auch one of us. Und dann siehst du halt auch die Szene aus Freaks, weißt du, wo halt irgendwie so Übergabe und so.
Wie, das ist dann immer unterschnitten?
Das ist immer unterschnitten von den Filmszenen jeweils. Das heißt, du siehst dann immer Filmszenen aus einem Marlene Dietrich-Film, der gerade zitiert wird, aus Top Hat mit Fred Astaire oder so, der gerade dann irgendwie, nach denen die gerade fragen. Also da sind ganz viele Filmzitate auch drin und mit Bildern.
Okay.
Also auch so ein bisschen fürs Cineastenherz wird hier gesorgt.
Mhm.
Und du hast einen richtig geilen Soundtrack. Du hast Bob Dylan, du hast die Doors, du hast Hendrix, du hast ganz viel Janis Joplin. Und du hast eine blutjunge Eva Green, die, glaube ich, noch nie hübscher war als in diesem Film. Also sie strippt hier zu La Mer, zu dieser französischen Version von Beyond the Sea, den wir auch bei Tinker Tailor Soldier Spy zum Beispiel hören, den Abspannsong. Und das ist schon eine sehr, sehr sexy Szene. Und wir haben es hier mit einem Erotikfilm zu tun. Das heißt, es ist der Regisseur von Der letzte Tango in Paris. Das heißt, deswegen hat Jake Gyllenhaal hier auf jeden Fall, ist er hier abgehauen. Und deswegen war ihm das zu heikel. Weil es gibt hier Private Parts unseres Trios zu sehen. Und zwar teilweise wirklich im absoluten Close-Up. Wo selbst dem Kameramann anders geworden ist. Und selbst ihm war das total unangenehm, Eva Green mit 20 cm Unterschied jetzt da so den Körper langfahren zu sehen. Also da musste Bertolucci teilweise seinen Kameramann, seinen DOP richtig überreden und sagen so, Digga, halt darauf. Also gib alles. Und er wollte halt, dass diejenigen sich alle nackt wohlfühlen und hat halt angeordnet, dass die auch vor den Szenen halt irgendwie nackt voneinander rumrennen sollen, halt irgendwie Backstage, um sich aneinander zu gewöhnen. Weil er meint, das soll hier alles natürlich sein, dass dieses Lebensgefühl halt rüberkommt und dass das jetzt nicht gespielt ist, sondern dass sie sich halt wohlfühlen. Und Eva Green war so, die hat halt nie diese Spießigkeit von amerikanischen Schauspielern verstanden, weil für sie gehört so, wenn die Rolle halt diese Nacktheit erfordert, so war sie halt die Engländerin, die gesagt hat, ja, dann mache ich das auch. Ich bin zwar auch kein großer Freund, weil sie der Meinung ist, dass das zu sehr die Aufmerksamkeit des Publikums irgendwie auf diesen nackten Körper lenkt und dann von der Story irgendwie abgelenkt wird, aber grundsätzlich hat sie mit Nacktheit kein Problem. Und Michael Pitt musste so ein bisschen sich da reingewöhnen, dass es auf jeden Fall europäisches Filmmachen ist und eher keinen amerikanischen Film dreht. Und also die drei sind hier sehr, sehr oft einfach nackt unterwegs gewesen oder mit einem durchsichtigen Oberteil bei ihr, so die halt so ein Nachthemd halt irgendwie überzieht, wo man halt wirklich alles erkennt, wo der halbe Arsch halt rausguckt und so dran. Also du siehst ja auf jeden Fall eine Menge Private Parts. Der darfst ja nicht schüchtern sein, wenn du diesen Film hier gedreht hast. Insofern kann ich schon verstehen, das kann man nicht vorstellen, dass DiCaprio hier seinen irrigierten Schwanz in die Kamera gehalten hätte, aber ich weiß es nicht. Und vielleicht für Bertolucci, und deswegen hat Gyllenhaal hier auch Reiß ausgenommen. Weil es geht schon ein bisschen sexy zur Sache. Und es ist auch sexy, muss ich an der Stelle sagen. Also es kommt schon rüber, dieser heiße Sommer und diese Liaison zwischen diesen dreien und wie er da mittendrin ist. Aber irgendwie ist das schon seltsam, dieses Geschwisterpaar und wie die miteinander umgehen und so und was hier passiert. Und auch die Endszene, wie sie sich dann entscheidet. Also so gegen im Finale wird es auch ein bisschen nicht so richtig nachvollziehbar, was da passiert, ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen. Also das hat ja so ein bisschen... Da habe ich auch überlegt, ob das so Sinn macht, wie sich ein bestimmter Charakter da verhält in einem bestimmten Moment. Joscha weiß, was ich meine. Ich darf jetzt hier nicht zu viel verraten, aber der Film ist echt gut.
Aber konntest du das dann für dich im Nachhinein noch irgendwie interpretieren oder hat es dann noch irgendeinen Sinn ergeben?
Ist jetzt schwierig, ohne zu spoilern. Also sagen wir mal so, eine bestimmte Verhaltensweise oder eine bestimmte Aktion von einem Charakter in diesem Film ist schon vorbereitet worden und ist angekündigt worden. Und deswegen hat man damit gerechnet, dass das passiert. Aber es fühlte sich nicht organisch an, dass das passiert. Oder dass der oder die Person so reagiert, wie sie reagiert. Das ist so ein Moment, wo ich sage, irgendwie, weiß nicht, irgendwie passt das nicht, auch wenn es vorbereitet worden ist. Da sollte dann wahrscheinlich noch ein bisschen Drama in den Drama-Anteil des Films.
Und ist das nur so, dass du das anders besser gefunden hättest oder macht das für dich den Film schlechter?
Nee, das macht den Film nicht maßgeblich schlechter. Also es war halt nur so ein Moment, wo ich so ein bisschen Abstriche gesehen habe in der Gesamtwertung. Ansonsten,
also doch,
ist das immer noch ein guter Film.
Du bist schon lustig. Du sagst, es macht den Film nicht maßgeblich schlechter, aber es gab Abstriche in der Gesamtwertung.
Nicht maßgeblich.
Ja, meine Frage war aber einfach nur generell, hat da das Einfluss auf deine Bewertung oder nicht? Und anscheinend hat es ja.
Nein.
Nicht maßgeblich.
Auch nicht, also punktemäßig auf jeden Fall nicht.
Hä? Okay, gut. Ja, und würdest du den jedem empfehlen?
Nee, ist definitiv nicht für jedermann. Also
okay.
Ich kann mir vorstellen, dass viele mit dem ja nichts anfangen können, aber es gibt so ein paar Filme, so gerade in diesem Erotik-Genre, Bitter Moon zum Beispiel in den 90ern, glaube ich, war das mit Sam Neill und so, den fand ich auch richtig gut. Es gibt so manche Filme, wenn diese sexy Atmosphäre dann so überschwappt, wenn der Postmann zweimal klingelt, ist ja auch so ein Klassiker. Dann entfalten die Filme schon ihre Wirkung. So. Also dann weißt du schon, was der dir sagen wollte. Und Bertolucci wusste genau, was er hier macht. Der positioniert die Kamera teilweise richtig genial. Du hast teilweise so ein paar Tracking-Shots und so, die ich richtig gut finde. Und es hilft auch, dass dieser Film jetzt nicht im Studio gedreht worden ist, zu keinem Moment. Du hast tatsächlich so einen riesen Pariser Kunst-Apartment, wo überall Bücher liegen. Und du merkst halt im Laufe des Films, dass die Wohnung halt komplett im Chaos versinkt. Mhm. Weil du siehst dann überall irgendwelche Teller rumliegen, Gläser, weil die Wein trinken und keine Ahnung. Und die räumen ja nichts auf da. Die sind ja null irgendwie, also sind ja null erwachsen, sondern die sind ja komplett hängen geblieben irgendwie im Teenageralter. Mhm. Und deswegen verkommt die Wohnung auch im Laufe des Films und es ist halt eine echte Wohnung. Es ist halt kein Set und das wirkt dadurch natürlich noch authentischer.
Und Michael Pitt spricht Französisch mit den anderen.
Englisch und Französisch.
Die wechseln das, ja.
Ja, also er kann ein bisschen Französisch, aber noch nicht so, dass er sich jetzt so richtig krass verständigen kann. Mhm. Er kann halt so ein bisschen sich verständigen. Und deswegen redet er mit denen primär Englisch, aber wenn die Geschwister natürlich untereinander reden, dann auch teilweise Französisch und so. Oder wenn die mit den Eltern kommunizieren und so, dann ist es natürlich, dann passiert das auf Französisch. Mhm. Und Eva Green, das funktioniert auf jeden Fall, dass sie Französisch spielt.
Naja, klar, die spricht ja fließend Französisch.
Ja, offensichtlich. Das habe ich hier abgenommen. Es hat super hübsch inszeniert hier in dem Film, also muss man hier lassen. Also wirklich sehr verführerisch. Mhm. Also du siehst halt an einem Moment, wo die sich halt komplett irgendwie alle vertraut sind und kaum noch irgendwie die Wohnung verlassen haben. Das ist ja auch noch so ein Ding, dass draußen halt so diese Straßenkriege toben und du siehst Demonstrationen und die haben keinen Fernseher, weil die sagen, die sind Puristen, die gucken kein Fernsehen. Und irgendwann sind die halt draußen auf der Straße und kommen an so einem Fernsehgeschäft vorbei und er sieht halt diese Nachrichten, wo halt die ganze Zeit irgendwelche Straßenkämpfe berichtet werden und wie Paris gerade brennt. Und sie will halt weiterlaufen. Sagt er, wir sind Puristen, wir glauben nicht an Fernsehen, deswegen lass mal weiterlaufen. Das heißt, die verschließt sich halt praktisch vor diesen politischen Ereignissen da draußen und die sind so in ihrem Mikrokosmos in ihrer Wohnung und leben da ihr Dasein. Und er sagt an der Stelle, weil du hast auch so ein kleines Voice-Over von Michael Pitt, von seiner Rolle als Matthew.
Ach,
Und da sagt er sich zum Beispiel an einer Stelle, dass sie halt gar nicht mehr die Wohnung verlassen haben. Und dann sind halt so Szenen, wo er halt mit Theo halt so in einer Badewanne sitzt. Und sie zieht halt so ihr Nachthemd aus, was sie gerade anhat und setzt sich halt so zwischen die beiden in die Badewanne und raucht halt einen Joint, weißt du? Und hängt sich halt so in die Mitte, hängt sich mit dem Kopf halt so über den Badewannenrand und raucht ihren Joint, während die beiden halt so links und rechts sitzen. Das heißt, das ist so eine richtig krasse Ménage à trois, als Matthew zum ersten Mal mit ihr schläft. Passiert das in der Küche auf dem Küchenboden, während ihr Bruder Theo sich da irgendwie einen Tee macht oder so. Also den juckt das gar nicht, dass die beiden da gerade irgendwie bumsen.
Okay.
Schon sehr abgedreht, aber irgendwie auch wirklich interessant. Stunde 55 geht das Ganze. Mhm. Und ist echt ein guter Film.
Hast du was auszusetzen?
Nee. Also außer jetzt diese eine Szene. Oder beziehungsweise die Motivation und der Beweggrund der Person, habe ich nichts auszusetzen. Mhm. Aber das wäre ein Spoiler, wenn ich jetzt erwähnen würde, was mich genau darum gestört hat. The Dreamers. Die Träumer. Soll ich mal zu den Punkten kommen? Mhm. IMDb 7,1, Metascore 63 und Letterboxd 3,6. Also da hat Jascha mal ein gutes Ding hier in den Lusthof geschmissen. Kann er mir mal erzählen, wie er dazu steht oder wie er auf den kam, aber bin der Meinung, dass der bei mir mehr gepunktet hat als bei der ersten Sichtung.
Ach so. Stimmt, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Du hattest den nicht nachträglich bewertet?
Doch. Schlechter als aktuell.
Ja, jetzt muss ich raten. Bin schon stark am Schwanken. Da ist nicht eine Menge drin. Ich sag...
Na?
Ja, ich kann mich nicht zwischen 8,5 und 9 entscheiden.
Who's got the balls? You, me?
Duli?
Nee, das weiß ich nicht. Es klang halt... Eigentlich klang es, jetzt mal rein von der Euphorie, noch deutlich drunter.
Be easy, Lee.
Aber ich versuche ja auch auf den Inhalt einzugehen.
Be easy, Lee.
Ich sag 8,5.
Ja, 8,5. Deutlich drunter. 8,5 für The Dreamers hat natürlich auch die eine oder andere Kinoreferenz, die mir gefallen hat. Soundtrack gut, Schauspieler gut. Mhm. Cooler Film.
Okay.
Hat Bertolucci ein gutes Spätwerk hingelegt.
Ja, stimmt. Lange danach gab es ihn nicht mehr, ne? Der hat ja auch dann nicht bis zum Schluss Filme gemacht. meine ich.
Ja, der hat, wie gesagt, also 15 Jahre hat er noch gelebt und hat einen Langfilm definitiv noch inszeniert danach, irgendwann 2012, 2013 und hat irgendwie auch so eine, war bei so einer, bei so einem Kurzfilm, irgend so eine Kurzfilmreihe war er noch dabei. Da hat er dann nochmal irgendwie mit was beigetragen, habe ich gesehen. Also
ja, kam noch zwei gerade. Credits. Ja. Ja, 2012 und 13 und dann 2018 gestorben. Mhm.
Achso, vielleicht noch zum Budget. 15 Millionen hat der Film gekostet, hat 24 Millionen eingespielt.
Ja, das klingt aber auch wieder so nach der Arthouse-Schiene.
Das ist definitiv Arthouse. Also würde ich auch nicht jedem empfehlen, sondern das ist ein Film, den mag man oder den mag man nicht. Ich kann den nicht irgendwie jedem, ich kann nicht zu jedem sagen, geh mal da hin und guck den. Bist bestimmt auch bei 8,5 Punkten. Sondern irgendwie geht man mit diesen drei Personen dann mit auf die Reise oder man geht halt nicht mit auf die Reise. Das sind halt die.
Ja, aktuell, also das, den will ich ja auch noch sehen, diesen Franz Rogowski-Film Passages, wo es ja auch um so eine Dreieckskonstellation geht.
Mhm. Ja, er ist homosexuell und hat eigentlich einen Freund und dann verliebt er sich aber in eine Frau. Das ist doch der Film, oder? Mhm. Ja, ja, okay.
Ben Whishaw noch.
Stimmt. Ja. Ja, dann kommt er vielleicht auch mal von dir später.
Mhm. So, jetzt haben wir aber wirklich noch einen gemeinsamen.
Jetzt kannst du überleiten zu den gemeinsamen.
Der ist garantiert von Timo.
Der ist garantiert von Timo und hast auch vollkommen recht, der ist von Timo.
Das passt.
Finde ich auch, ja.
Und wir kannten ihn beide schon und jetzt dürfen wir erstmal raten.
Jupp.
Warte, ich habe mir was aufgeschrieben. Oder willst du anfangen? Aktuell steht es unentschieden hier.
Weil ich ja der aktuelle Punkterate-Champ bin, fange ich auch gerne an.
Ist das ein Argument oder was?
Ich
fange, glaube ich, sonst immer an, oder nicht?
Du bist ja auch aktuell immer vorne. Ich sag eine 8.
Das ist halt eine schlechte Voraussetzung. Du sagst 8.
Mhm.
Ja. Ich sag 7,5.
Mhm.
So. La Cité des Enfants Perdus. Die Stadt der verlorenen Kinder.
Sehr gut. Ja.
Ja, vom französischen Terry Gilliam, Jean-Pierre Jeunet, der einige seiner Filme zusammen mit Marc Caro gemacht hat. Alien 4 waren sie da nicht mehr zusammen auf dem Regiestuhl, aber die haben in anderen Departments irgendwie immer miteinander gearbeitet. Also da gibt's schon diverse Überschneidungen. Amélie, Delikatessen und eben der vierte Alien, also schon so ein paar Sachen. Und vor allen Dingen finde ich gerade die ersten beiden genannten auch bildsprachlich so, dass man den halt schon krass wiedererkennt.
Mhm. Hat ja auch ein paar von den Schauspielern mitgenommen zu dem vierten Alien-Teil.
Ja, ja, ja. Ja, und auch die anderen Filme, also ein paar von denen tauchen hier immer wieder auf. Der scheint da sehr loyal zu sein.
Das stimmt. Bist du ein Freund von den anderen Filmen von Jean-Jacques Annaud? Also jetzt Alien 4 hatten wir hier, aber hast du Delikatessen gesehen?
Von wem?
Vom Regisseur.
Wie hast du den gerade genannt? Jean-Jacques Annaud? Was?
Annaud? Heißt nicht Jean-Jacques mit Vornamen?
Nee, er heißt Jean-Pierre.
Jean-Pierre Annaud, richtig.
Und er heißt auch nicht Annaud.
Ono.
Jeunet. Aber sag du ruhig Annaud.
Ach so, Jeunet.
Who the fuck?
Ist auch ein Regisseur.
Ach so.
Und ich glaube, der heißt sogar Jean-Jacques Annaud. Ja. Der heißt in der Regisseur Annaud.
Okay. Aber von dem sprechen wir nicht, sondern es geht hier um Jean-Pierre Jeunet, der Herr, der auch Amélie Delikatessen und so.
Jean-Jacques Annaud, ich will nur fürs Protokoll mal feststellen, den gibt's. Den habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesogen oder war jetzt kein Versprecher, das ist der Regisseur von Der Name der Rose zum Beispiel.
Ach, okay. Ja. Der hat aber eben nichts mit dem Herrn hier zu tun oder mit seinen Filmen.
Nee.
Und was war die Ursprungsfrage?
Ob du seine anderen Filme gesehen hast, das war eigentlich der interessante Part der Frage gewesen.
Ja. Kenne ich und mag ich auch fast alle. Also die paar, die ich kenne.
Okay.
Wie geht's dir da?
Durchwachsen.
Okay.
Also gerade so Delikatessen und war auch hier der Koch, die Frau und ihr Liebhaber, ist der auch von ihm? Also so vom Stil und vom Feel könnte von ihm sein, bin mir aber jetzt nicht sicher, weil ich habe jetzt nicht seine Filmografie aufgerufen.
Mhm, das sagt mir nichts.
Nee, sehe ich glaube ich nicht bei ihm. Ja.
Ja, was?
Nee, der ist nicht von ihm. Deswegen wollte ich das Beispiel nicht nennen, dass ich den zum Beispiel nicht so cool fand. Aber Delikatessen war ich jetzt auch nicht so der Mega-Fan.
Den fand ich jetzt auch nicht bahnbrechend. Ich fand Amélie damals schon sehr cool.
Ja.
Der kam halt sehr anders daher.
Mhm.
Und ich finde ja Alien 4 auch nicht schlecht.
Nee, ich konnte ihm auch einiges abgewinnen. War ja auch Timo, glaube ich, der den beigetragen hat.
Hm.
Lustigerweise hat ja Lustigerweise fühlt der sich so ein bisschen an wie so ein Amelie für Emos oder für Gruftis, um es mal schön zu
sagen. Der Look ist halt eine
düstere Version davon, ja.
Klar, aber der Look ist halt wieder sehr ähnlich.
Ja, und Amelie ist halt die farbenfrohe Version davon.
Ja. Dieses leicht weitwinklige bei sehr nahen Einstellungen ist schon auch eine Parallele, finde ich.
Mhm.
Und dann diese krassen Farben, die man zum Teil hat, auch wenn das hier alles sehr düster ist, hast du halt trotzdem manche Farben sind wahnsinnig präsent und grell. Und das hat, finde ich, ich würde den Look noch am ehesten mit Werbung vergleichen. Tatsächlich.
Mit Werbung?
Ja, ich finde, also bei Amelie wahrscheinlich nochmal eine Spur extremer, aber hier auch. Also es sind halt so wie Personen und also wie mit Personen und Licht hier gespielt wird, das hat für mich oft irgendwie so ein bisschen was von der Werbung, aber das muss ja nicht schlecht sein. Mhm. Ich finde nur so, er hat einfach eine recht eigene Bildsprache, die man schon gut wiedererkennt.
Ja, definitiv. Das Mathilde ist noch aus seiner Filmografie, den habe ich auch gesehen. Der kam nach Amelie auch wieder mit Audrey Tautou.
Mhm.
Den fand ich mittelmäßig. Okay. Aber auch sehr toll, also mit tollen Bildern irgendwie gespickt, aber als Film. Geht so. Aber auch, der hat auch bei IMDb eine 7,6, also ist
okay.
Schon gefeiert.
Ja, und das war hier der Eröffnungsfilm, 95 in Cannes.
Mhm.
Auch ein bisschen ungewöhnlich, oder?
Also durchaus.
So, bis so ein dystopischer Stoff oder halt eben so eine sehr düstere Realität, die hier dargestellt wird.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob man das so oft hat in Cannes. Wirkt jetzt auch nicht so artsy auf mich, dass ich den sofort nach Cannes platziert hätte. Aber eben, ich finde, am ehesten kann man das mit Terry Gilliam vergleichen.
Ist ein guter Vergleich, finde ich auch. Und so ein, ich meine, von Timo kam ja, glaube ich, auch hier Dark City, oder?
Mhm.
Ist ja auch so ein
geht auf jeden Fall in die Richtung. Ja. Total. Ja. Halt einfach in Kostümen von Jean-Paul Gaultier und eben mit dem Look von Jean-Pierre Jeunet.
Mhm.
Ja. Die Handlung sieht so aus, wir sind in einer fiktiven Welt, oder? Die wird auch nicht näher benannt. Ist halt einfach eine Realität, die nicht unsere ist und alles eben sehr, sehr düster. Und auf so einer Bohrinsel, die irgendwo im Nebel verhängt, platziert ist und umgeben von solchen Minen, so runden Minen, die überall rumschwimmen. Und auf dieser Bohrinsel lebt unser Antagonist. Der heißt Kronk.
Mhm.
Und der altert logischerweise und hat da aber wenig Bock drauf und will diesen Prozess irgendwie so ein bisschen bremsen. Ein großes Problem bei seinem Dasein ist, dass ihm eine wichtige Fähigkeit fehlt. Er kann nämlich nicht träumen. Und so entführt er immer wieder Kinder aus der nahegelegenen Hafenstadt, um deren ihre glücklichen Träume zu rauben. Und als er da mal bei einem Kind das machen will, also das Kind entführen, um ihm anschließend die Träume zu rauben, ist das der kleine Bruder unseres Protagonisten. Das ist die Figur von Ron Perlman, nämlich Monsieur One.
So ein Muskelmann.
Ja, der ist so eine Art Schausteller, der eben auf so einem Karneval da irgendwie
Ketten sprengt
und halt Muskeln spielen
lässt. Der große Zampano.
Ja. Und der sucht jetzt eben seinen Bruder wieder, nachdem der halt gesnatcht wird. Und dann schließt er sich mit ein paar Kindern zusammen, allen voran mit einem frühreifen Mädchen. Die sind alles so Waisenkinder und das Mädel, die sich dann One anschließt, heißt Miet. Und dann ziehen die beiden los, um den kleinen Bruder zu retten. Also Miet hat natürlich noch eine eigene Agenda. Und es geht so ein bisschen auch um Zugehörigkeit und vertraute Leute, die sich um dich kümmern und was einen so antreibt. Also allen voran natürlich eben diese Prämisse, dass der Typ sich einbildet, wenn er wieder glücklich träumt, dann altert er nicht so schnell.
Mhm.
Finde ich auch schon irgendwie ganz cool. Ja, wie das visuell dargestellt ist.
Das ist ein Ritt.
Das ist schon ziemlich geil.
Ja, ist wahnsinnig, wahnsinnig fantasievoll, definitiv. Also.
Und sehr zielsicher, also das ziehen sie schon hart durch, das Ding.
Das stimmt. Selten so eine Welt gesehen, wo du dich halt irgendwie nicht satt sehen kannst, wo halt ständig irgendwas passiert. Also die Szene mit der Maus und dem Magneten und diese eine Kettenreaktion, weißt du, die ausgelöst wird, wo dieser Typ dann unaufmerksam ist, weil die Noten aus dem Puff rennen und, mhm. und dann irgendwie der komplette Strom ausgeht und was dann passiert irgendwie danach, ist auch so großartig, dieser Shot. Und die Kamera fährt ja dann wirklich so von einer Location zur anderen, so ohne Schnitt, ohne vermeintlichen Schnitt.
Ja.
Und du hast hier einiges wirklich, wo du dich richtig satt sehen kannst, was hier passiert. Und das ist geil. Mochte ich sehr.
Mhm. Ja, ich mochte den früher, glaube ich, lieber.
Echt, ja?
Ja.
Krass.
Ja, das hat jetzt aber primär mit der Handlung zu tun. Mhm. Weil ich finde immer noch so die Welt und der Look und die meisten Figuren, die sich darin befinden, finde ich alles super. Mhm. Ich finde das halt ein bisschen unglücklich mit Ron Perlman und seinem Französisch. Aber sie haben es ja so gedeichselt, dass er dann halt eh nur in, wenn überhaupt, in sehr einfachen Sätzen spricht, ansonsten ja eh eher so in unvollständigen Sätzen. Aber das hat der Sache nicht unbedingt geholfen, dass er sich hier durchstolpert. Also du hast halt auch, merkst halt voll oft, dass er nicht weiß, was er da sagt.
Mhm. Ja, das bin ich bei dir, merkt man, aber ist zu verschmerzen, weil, wie gesagt, ist gekauft. Für mich war die Hauptrolle in dem Film war für mich das Worldbuilding und die Welt, die aufgemacht wird, also weniger seine schauspielerische Leistung.
Ja, aber ich meine, die Geschichte, der muss man ja trotzdem irgendwie folgen und ich finde eben die Welt gibt sehr viel mehr her als die Geschichte, finde ich.
Mhm. Ja, aber der Vorteil zum Beispiel an dieser artifiziellen Optik oder an dem Look ist, dass Momente wie diesen Flo zum Beispiel, der ja da durchdreht, den du ja teilweise in der Aufnahme siehst, dadurch, dass alles so artifiziell aussieht, fiel das auch nicht auf, dass das vielleicht nicht so der Mega-CGI-Effekt ist.
Ja, klar.
Sondern das, weißt du, es ging
ähnlich wie mit diesem grünen Nebel, der dann durchzieht, so das genau. Kann man verschmerzen, finde ich auch.
Voll. Das hat alles so ein bisschen so diese, ja. Das hat so, die Optik hat das hergegeben. Insofern fand ich eigentlich wenig störend, also.
Nee, mich stört hier auch nichts. Es ist halt nur so, wenn du die Optik und das, die Welt und alles schon kennst, dann erst recht bei einer Zweit- oder Drittsichtung gibt dann die Geschichte, finde ich, nicht ausreichend Stoff, dass du dem Ganzen nochmal total gespannt irgendwie durch den Film folgst.
Okay.
Weiß ich mal?
Naja, gespannt war ich hier auch nicht. Also, weißt du, ich war jetzt nicht hier so zähneknirschend und wollte jetzt gucken, wie das hier ausgeht mit den Kindern und so. Also, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der kleine Guest ja so mit großen Augen diesen Film hier mit als Kind hier gesehen hätte, weißt du, und total. Ey, und
also als und ich Kind hatte hätte immer noch, mich, vor allem hätten mich hier ein paar Sachen wirklich hart traumatisiert.
Das auch, ja, das wahrscheinlich.
Weil
auch.
Der ist schon derbe. Also ich meine, ist ja auch Rated R, ne?
Mhm. Ja, das ist kein Kinderfilm.
Und das ist halt wirklich kein Kinderfilm. Also da sind ein paar Sachen schon, sind schon echt nasty.
Aber irgendwie hätte, also wenn ich den als Kind gesehen hätte, hätte er mich auch richtig geflasht. Neben dem Traumatisieren.
Bestimmt.
Also.
Aber eben, dann mit den Träumen und so, die dir dann geklaut werden, hast du ja erst recht keinen Bock mehr einzuschlafen.
Aber es ist irgendwie alles sehr fantasievoll, weißt du? Ja gut, ich meine, gut, die grauen Männer und so waren jetzt auch Arschlöcher. Und
voll.
War ja auch ein Kinderfilm.
Ja, und die haben auch ihre Wirkung hinterlassen. Ja. Und also glaub mal, es gibt eine Menge Kinder, die durch Momo und auch Unendliche Geschichte und sowas hart traumatisiert wurde.
Die dann bei C&A irgendwie angefangen hat zu heulen, weil da so ein Typ in einem Trenchcoat gerade vorbeiläuft, der nichts Böses denkt und so ein Versicherungsangestellter.
Ja, genau.
Definitiv, ja.
Die grauen Männer. Ja, deswegen, also ich kann das Rating schon nachvollziehen, weil der ist schon eben düster und stellenweise recht hart.
Ja.
Also, aber ich bin da bei dir. Ich finde die Welt, die da aufgemacht wird und alles, was sich darin befindet, so super flashig.
Macht doch irgendwie Sinn, dass man ihm so die Alien-Regie angeboten hat, oder? Weil da jetzt ein neuer Teil rauskommt und die überlegt haben, wen können wir nehmen. Und das ist eine gute Visitenkarte, um jetzt so ein Sci-Fi-Franchise irgendwie zu übernehmen oder so. Finde ich nicht schlecht. Und Alien 4 wird ja auch von vielen nicht gemocht, so. Aber ich finde, jetzt im Nachhinein, wenn du den jetzt zum Beispiel siehst, merkst du, dass Genet hier durchaus dem Alien-Teil da seinen Stempel aufgedrückt und dass er durchaus ein bisschen seine eigenen Ideen da reingebracht hat.
Ja, und das eben allein schon durch die Optik und dann natürlich auch hart befeuert dadurch, wenn du halt Ron Perlman mitnimmst und die Dominique Pignon.
Ja.
War ja auch mit bei, der hier sehr prominent vertreten ist, weil er halt einen Klon spielt, der irgendwie sechsfach vertreten ist.
Und einige von denen bestehen darauf, dass es die Originale sind.
Ja. So krass, der Typ hat einfach 193 Credits. Ja, aber es sind sowieso ein paar recht prominente Leute, so französische, noch dabei, weil dieser Kronk, der hat einen Bruder, nee, einen Onkel, der nur noch als Gehirn existiert. Der hängt in so einem Tank ab und ist verkabelt und kann darüber über einen Lautsprecher, der angeschlossen ist, und eine Kamera, die auch angeschlossen ist, darüber kann er sehen und sprechen.
Prominenter Schauspieler, der dahinter steckt, ja.
Ja, Jean-Louis Trintignant. Und der spielt hier eben den Onkel Orvin. Und der ist ja nun wirklich berühmt. Nicht erst seit Haneke.
Absolut.
Aber das ist in Frankreich halt echt eine große Nummer.
Ja, das ist eine Größe.
Ja.
Natürlich während des Films nicht gecheckt, dass er das ist, aber...
Hey, also mir ist nur aufgefallen, weil er hat ja diesen separaten Credit.
Dann hast du gecheckt, dass es gehören.
Ja, klar.
Ja, da hatte ich natürlich ein paar Erinnerungen an Futurama irgendwie, wo ja auch ständig irgendwelche Köpfe reingerollt werden von Nixon oder Co., weißt du?
Das stimmt.
Und hier war es halt ein Hirn.
Ja.
Ja, ist schon keine schlechte Welt, die hier aufmachen. Ist schon, also dieser Vergleich mit dem französischen Terry Gilliam ist, finde ich, schon sehr passend.
Ja, ja, das hat mich brutal daran erinnert.
Mhm.
Und vor allem,
trifft den Nagel.
Brasil ist bei mir ja noch nicht so lange her. Und als ich das erste Mal die Stadt der verlorenen Kinder gesehen habe, war das eben für mich eine wahnsinnig eigene Welt. Ist es auch immer noch. Aber wenn man Brasil kennt, dann sieht man da schon die ein oder andere Inspiration.
Ja, ich. Durchaus. Durchaus. So, haben wir noch was?
Nee, Budget 18 Millionen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Ich habe ein weltweites Einspiel von unter 2 Millionen gefunden.
Ja, andererseits habe ich aber auch gelesen, dass es irgendwie so ein Boxoffice-Erfolg war. Das hat irgendwie nicht gepasst mit den Zahlen, die ich gesehen habe.
Hast du denn noch ein anderes Einspiel gefunden?
Nee.
Ich habe auch noch mal auf The Numbers geguckt, da steht aber noch weniger.
Da steht noch weniger.
Okay, also ich weiß nicht, wie das mit dem Release gelaufen ist. Dass ich mal nach kann, muss der doch auch irgendwo in den USA ein Release bekommen haben, oder nicht?
Tja, gute Frage.
Kein Plan.
Wissen wir nicht.
Nee. Aber ich glaube, der hat schon seine Fans. Also kann mir gut vorstellen, dass der in gewissen Kreisen schon sehr hoch gehalten wird.
Ja. Kann ich auch verstehen. Also danke, Timo, war auf jeden Fall ein cooler Rewatch. Und dass der so einem Fantasy-Autor, dass das so ein Herzfilm ist oder dass er dem einiges abgewinnen kann, macht auch völlig Sinn. Also liegt auf der Hand.
Ja.
Macht schon eine coole Welt auf.
Ja.
Ja. Dann,
ich bin mal gespannt, wo du hier gelandet bist.
Nennen wir die Punkte.
7,5 sind es auf IMDb und der Metascore ist bei 73. Letterboxd 3,7.
3,7 bei Letterboxd.
Mhm.
Ich bin bei einer 8.
Du bist bei der 8. Okay, halben Miesen für mich. Ich bin bei 7.
Ein Miesen für mich.
Ein Miesen für dich.
Na toll.
Haben wir wieder ein Unentschieden oder was?
Nee. Also ach nee. Wenn wir davor unentschieden waren, dann hast du jetzt gewonnen.
Ja, ja, hast du recht. Das knappes Ding wieder. 1,5 zu 1.
Na toll.
Na toll. Was war das jetzt mit dem guten Start im Dezember?
Ja, kann ja wissen, dass du so tollen Filmen immer wie also, No Hard Feelings und Stadt der verlorenen Kinder immer so abschmierst.
Hättest du mich jetzt so aus der Erinnerung gefragt, wäre ich auch bei 8 oder sowas gewesen. Also ich hatte den echt eine Ecke besser in Erinnerung und habe mich jetzt schon an der einen oder anderen Stelle hart gelangweilt, weil sich dann, finde ich, eben doch einigermaßen zieht.
Okay, hätte ich nicht gedacht, weil hier passiert so viel, dass ich jetzt nicht sehen, also ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich irgendwas gezogen habe. Dazu ist da zu viel Eye-Candy. Und ich dachte, dass sich das schon flashen wird.
Ja, also tat's ja schon mehrfach, aber eben irgendwie
nicht genug.
Nicht mehr so, dass ich jetzt noch denke, so wie krass.
Mhm.
Ist super gealtert und hat, ja doch, der ist gut gealtert. Das kann man ihm auch nicht vorwerfen.
Eben.
Ich finde einfach die Story halt so ein bisschen dünn.
Okay. Die Story findet er dünn.
Na, weil ich finde, man hätte halt mit diesem Träume-Clown und der Typ, der nicht altern will, da noch irgendwie mehr machen können.
Ja, für 7 Punkte ist der Film noch viel zu kreativ, Mann.
Warum denn, wenn du jetzt mal die Story weglässt und dann nur das Audiovisuelle bewertest, ein 7 doch schon gut?
Also es ist ja jetzt nicht so, dass er gar nichts hermacht. So gerade so diese Kindergangs und so, der hat ja schon viele Prämissen irgendwie. Also so an jeder Ecke. Ist jetzt
Ja, aber also auf die Kindergang wird doch jetzt auch nicht groß eingegangen.
Naja, doch, weil die spielt, naja, die, es wird ja noch so ein bisschen die Hintergründe von Miette gezeigt, so durch diese Kindergänge, wie sie da groß geworden ist und so. Und alleine schon, das ist ja schon ein kreativer Strang, finde ich, wie sie da losgeschickt werden, um irgendwelche Sachen anzuschleppen und dann irgendwie zusammengeschissen werden und so. Naja, gut, okay, ist Geschmackssache, ich muss ja jetzt hier nicht überzeugen.
Nee, also ich meine, ich würde mich ja vielleicht zu 7,5 überreden lassen, aber das willst du doch jetzt auch nur, damit du ein Unentschieden kriegst.
Das ist ja auch irgendwo affig. Das ist reiner Zufall, dass es zufällig auf ein Unentschieden auslaufen würde, aber ich finde eine 7,5 ist schon wirklich, also eine 7, Alter.
7 ist doch kein Scheißfilm, ist
zumindest schon, nicht so. Dass man eine 7,5 kann man da schon auf jeden Fall geben.
Könnte man machen, ja.
Könnte man machen, ja.
Soll ich mich jetzt auf 7,5 überreden lassen und dann...
Nee, nachher merke an die, die hier ursprünglich auf jeden Fall auf dich getippt haben, ist dann auch dumm.
Ich wäre ja mit 7,5, könnte ich voll gut leben. Ist halt nur, das war jetzt so, ich habe mir gestern dann noch überlegt, bin ich bei 7 oder 7,5 und...
Hast du dich auf die 7 getippt? Ja 7. Gut, das ist ja die ursprüngliche Punktebewertung von dir insofern. Wollen wir mal hier manipulieren? Ist okay, ich lasse jetzt mal 1-0 Vorsprung. Wer 1-0 führt, der stets verliert.
Ja, das hast du im November auch schon gesagt. Mehrfach.
Beweise. Ich bin einer von denen hier.
Fuck predictable. Let's do it.
Einer von denen hier. Von mir aus 1-0 für dich.
Von mir aus, sagt er. Ganz großkotzig. Ja, du mach doch mal deinen Vorsprung.
Von mir aus.
Gucken wir mal, wo das enden wird.
So, ich hoffe, ich habe jetzt alle Schulden beglichen. Insofern können wir jetzt die restlichen 10 Lose ziehen.
Ist es soweit?
Für die zweite Hälfte ist es soweit. Wir haben jetzt auch den Auftragsfilm für Timo abgeschlossen. Schönen Gruß.
Ja.
Und dann... diesmal ziehst du für dich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, aber dann fängst du doch an. Ich habe doch vorhin angefangen.
Okay, gerne. Ich zieh ja, jetzt auch.
Jetzt zieht jeder nochmal 5 für sich und dann haben wir schon wieder 10 extra Lose, die alle von euch stammen.
Yes.
Die wir im Verlauf der nächsten Wochen und Monate gucken werden.
Korrekt.
Vielleicht bringe ich die auch einfach alle in der nächsten Episode.
Das kannst du auch gerne machen, ja. Mhm.
Stimmt, ich meine, wir hatten eigentlich schon länger keine Episode mehr, wo wir irgendwie so richtig viele Filme hatten, oder?
Richtig viele Filme. Kommt drauf an, was du damit meinst.
Ja, so wie früher, dass wir halt mal irgendwie 12 Filme in einer Episode
haben. Ja, das war ja in der Zeit, wo wir nur eine Episode pro Woche gemacht haben. Also das ist ja jetzt kein guter Vergleich. Wir haben ja 2 Episoden.
Natürlich ist es kein guter Vergleich. Wie hätte das auch ein guter Vergleich
sein können? Es ist ein hervorragender Vergleich, weil...
Guck mal, ich ziehe einzeln meine Lose.
Ja, bist
lernfähig. So, siehst du, ich mache es extra was für dich.
Guck mal. Ich habe jetzt was... Guck mal, ich habe jetzt... hab dich gelobt. Wie lernfähig du bist.
Ja, danke. So, noch eins.
Be easy, me.
Hier, noch was Nettes.
Lee. Nice to see you.
Hey.
Nice to see you.
Yeah.
Good. Very good.
Very good. Schön ziehst du die Lose da aus dem Topf, ja.
So, einzeln, 5 Lose gezogen.
Stark. Wer fängt an?
Na, im Wechsel. Du fängst an?
Ich fange an.
Ja.
Ah, ich bin aufgeregt. Mal gucken, jetzt habe ich mein Schicksal selbst in die Hand genommen. Leutnant Ferrante. Mhm. Oh, ist auf meiner Watchlist. Perfekt. Cha-Cha Real Smooth.
Ach, den gucke ich mit.
März 2021.
Sag da mal Bescheid, bitte.
Nö. Oh,
guck ihn vor dir. Den rezensiere ich in der nächsten Episode. Mal gucken, wie du das
findest. Rezensiert den einfach vor mir. Das wäre ein geiler Move. Einfach in der nächsten Episode alle meine Lose einfach rezensieren.
Okay, ich habe schon wieder die nächste Karteileiche. Willow.
Ja, Willow war schon.
Aber
Ich darf übrigens einen Fehler nochmal hier korrigieren. Also Find a Hostels ist tatsächlich von Dulle in den Lostopf geschmissen worden, nicht von Markus.
Ach.
Das war zwar in dem gleichen Monat, wo auch Markus was geschrieben hat, aber irgendwie ist dann ist ein Vertauscher reingekommen. Also insofern Hostiles ist von Dole.
Okay.
Aber ich bleib dabei. Wir haben ja Moskitokurs für Markus gezogen. Insofern sag nicht, wir ziehen an dir vorbei jetzt.
Ja, so, ich zieh mal kurz einen Ersatz hier.
Mach das mal.
Einzelnes. Los. So. Und lese jetzt erstmal vor, was ich gezogen habe. Für Erik Punishment Park.
Punishment Park für Erik.
Na, hat er im April reingeschmissen? Kommt demnächst.
Sag mir gar nichts. Wir sind gespannt. Der nächste Supporter, die nächste Supporterin, die hier glücklich gestellt wird, ist unser Kumpel Finn. Soylent Green. Krasse Lücke.
Shit, ja, den kenne ich auch noch nicht.
Nie gesehen. Dezember 2022. Sehr cool. Mhm. Jetzt habe ich mal einen Grund, den zu gucken.
Für Kalle, Empire Records.
Kalle! Empire Records, okay.
Mhm, nice, auch erst im Juni reingeschmissen.
Ganz frisches Zeug hier. Die gute Julia wird auch glücklich gestellt von uns. Die hat im Oktober 2022 The Motorcycle Diaries reingepackt.
Mhm, kenne ich auch noch nicht.
Habe ich im Kino gesehen. Gael Garcia Bernal, sehr schöner Film. Der ist cool.
Mhm.
Glückwunsch, Julia.
Ey, Classic Dave.
Ey.
Der Tanz des Drachen.
Oh, warte.
Aus dem Jahr 1985.
Den haben wir zweimal in der Liste. Warte mal, das eine davon ist eine Karteileiche.
Ach so.
Weil ein paar von unseren Supportern haben mich nicht in die Tabelle geguckt, wo die irgendwelche Lose reingeschmissen haben. Und dann waren die doppelt drin. Und dann hat der zweite hat dann ersatzlos gekriegt.
Mhm.
Und
das ist einer davon.
Ich glaube, der Tanz des Drachen war auf jeden Fall zweimal los. Aber jetzt muss ich gucken, wer früher kam.
Mhm.
Guess the game starts now.
Da ist er. Go. Ja, also Dave hat ihm im sechsten Monat 2021 reingeworfen und im September 2023 kam dann Markus um die Ecke und hat auch nochmal Tanz des Drachen reingeworfen. Und dem habe ich, glaube ich, auch gesagt, dass er sich einen Ersatzlos dafür ausdenken kann. Falls nicht, dann mach nochmal einen Ersatzlos rein, weil Tanz des Drachen steht ja zweimal drin.
Gut.
Das also ist das Original.
Das bleibt erstmal.
Das ist gültig.
Alles klar. Dann kriegt Dave einen Los.
Gildet.
Präsentiert.
So, mein vorletztes Los geht an Atombomb. Der hätte sich bestimmt aufgeregt, wenn er hier leer ausgegangen wäre. Insofern, hier hat er einen Film. Ready to Rumble.
Okay.
Klingt schwer nach Wrestling. Ich bin begeistert.
Wow. Ich habe ein Los, da steht nur ein Filmtitel drauf, glaube ich. Da steht sonst gar nichts.
Okay.
Ja. Der Titel des Films lautet West Beirut.
West Beirut ist, glaube ich, von Zylo. Da steht wirklich sonst gar nichts drauf. Das ist ja lustig.
Ja, klingt nach Zylo, ja.
Zylo, Oktober 2020.
Ach, Mensch, dann schreibe ich das gleich mal.
Kannst du 10/2020 raufschreiben? Das klingt nach Arthouse von Zylo.
Mhm.
Okay, unsere wenigen Supporterinnen werden aber diesmal beglückt, weil auch mein zweites Los ist von Julia. Februar 2023. Ein Film namens Kitchen Stories.
Kitchen Stories, okay. Mhm. Und ich habe noch ein Los von Markus.
Noch ein Los von Markus.
Nee. August 22 reingeschmissen. Schlicht und ergreifend R. Der Buchstabe R.
Ah ja.
Oder R.
Okay.
Ich kenne nur O. Kennst du R?
Nee, R sagt mir nichts.
Gut, solange es nicht R, R, R ist.
Nee, mit einem R können wir leben. Drei R finden wir scheiße.
Ja. Ja, geil.
Okay.
Ja, dann sind wir wirklich sehr vielseitig aufgestellt hier, oder? Hast du Leute doppelt? Also wir haben, glaube ich, ich habe Kalle doppelt.
Ich habe zwei von Julia.
Mhm. Oh, und zwei von Markus.
Du hast zwei von Markus. Und ich habe hier auch noch einen von Markus. Aber hast du den einen schon korrigiert?
Ich habe zwei von Kitty.
Der von Dulle? Also Hostiles ist ja nicht von Markus. Den musst du nochmal ändern.
Den hast doch du. Der liegt doch bei dir.
Nein.
Den meinst du?
Ja.
Der ist von Dulle.
Ja. Da streichst du Markus durch und schreibst Dulle dahinter.
Ja.
Ja, potenzielle Tauschaktionen. Ich würde mal Motorcycle Diaries in den Ring werfen, den habe ich schon gesehen.
Ja, aber ich...
The Replacement kenne ich auch, falls du den nicht kennst.
Bei mir ist nichts dabei, was ich schon kenne und nicht sehen will.
Also, du würdest eh nichts tauschen.
Ich kenne gerade eh nur einen davon.
Mhm. Welchen denn? Ach ja.
Second Mary Make a Porno.
Stimmt.
Und alles andere interessiert mich.
Ja, ist fein. Wir kaspern uns dann ab, welchen wir eventuell mitgucken bei dem anderen.
Ja, genau. Eben.
Das, ja, die Option bleibt ja immer noch. Insofern seid gespannt auf diese 20 Filme, die dann folgen. In der nächsten Zeit irgendwann mal sporadisch eingestreut. Manches in den Support-Episoden achten wir natürlich drauf, dass diejenigen, die auch hören können.
Ach so.
Und ja. Freuen wir uns drauf.
Stimmt, müssen wir machen.
Sehr cool. Gute Sachen dabei, gute Mischung und
ja, voll cool, Alter. Vor allem, dass da so viele Filme dabei sind, die wir nicht kennen.
Ja, und endlich mal mit guter Laune aus dieser Losziehung. Und weißt du warum?
Warum?
Weil nichts von Dennis dabei. Weil wir nichts von Dennis gezogen haben, ja. So kann es nämlich kommen. So,
ja.
So viel Spaß kann eine Losziehung machen, wenn kein Dennis los dabei ist.
Wenn der ganze Rotz aussortiert wurde.
Ja.
Ja. Nee, warum denn? Also ich bin ja immer noch der Meinung, dass er schon auch den ein oder anderen sehr sehenswerten Film reingeschmissen hat.
Selten als Losfilme, meistens als Auftragsfilme.
Ja, okay, ja.
Also Losfilme waren meistens eher Gemüse.
Mhm.
Eierfilme.
Die berühmten Eierfilme.
Die berühmten Eierfilme.
Okay.
Aber soweit ich das hier überblicke, ich meine, ich habe natürlich ein paar von denen, habe ich noch nie was gehört. Ich bin jetzt nicht der Wrestling-Fan, deswegen bin ich mal gespannt, wie Ready to Rumble bei mir abschneidet. Klingt zumindest so. Aber hier Silent Green lange diese Lücke, lange her, dass ich diese Lücke schließen wollte. Ja, ich bin gespannt. Freue mich drauf. Gutes Zeug und ich hoffe, ihr seid zufrieden und wir ein bisschen im Lostopf ausgemistet und zeigen uns natürlich auch erkenntlich, dass ihr uns hier immer Filme reinschmeißt und die regulären Ziehen gibt es natürlich auch nach wie vor.
Ja, die haben wir aber auch gerade schon hinter uns gebracht.
Die haben wir hinter uns gebracht, aber die
kommt den Monat an, wieder.
Ja. Folgt jeden Monat nochmal aufs Neue.
Mhm.
Korrekt.
Und wir haben wie immer keine Vorgaben, ne? Was das Pacing angeht, jetzt mit den Losfilmen können wir machen,
angeht,
wie wir wollen.
Genau, was die angeht, haben wir keine Vorgaben. Wie gesagt, Supporter-Episoden, nur wenn es halt wirklich Leute sind, die auch hören können.
Ja.
Ansonsten in den regulären Episoden. Irgendwann, wenn wir Bock haben, wenn wir Lust haben und dann werden die Filme so zwischenzeitlich mal immer wieder abgehakt, so wie wir es jetzt gemacht haben.
Ja. Solltet ihr da also auch Lust drauf haben, uns Filme in Lusthof zu schmeißen oder gegebenenfalls sogar direkt welche aufzutragen, dann dürft ihr uns finanziell unterstützen und die Links dazu findet ihr auf Social Media im Linktree.
Ja, wir haben glaube ich auch nie so richtig erklärt, was Patreon und Steady eigentlich sind. Also das sind so Plattformen, wo halt so Künstler, die zum Beispiel keinen Plattenvertrag haben, Musiker oder irgendwelche Journalisten, die halt irgendwie Freelancer-mäßig unterwegs sind und die halt keine offizielle Bezahlung haben, so wie wir. Wir als arme Podcaster kriegen ja kein Geld per se jeden Monat überwiesen. Und ihr habt die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu ändern und damit so einen monatlichen Abo uns da zu unterstützen. Dann haben wir weniger Kosten bei unserem ganzen Kram und wir zeigen uns dann erkenntlich, indem wir verschiedene Pakete anbieten, wo ihr verschiedene Skills habt, unter anderem diese Lose, liebe Sisa.
Apropos, mussten wir nicht erzählen, wer das letzte Punkteraten gewonnen hat? Und was es da an Preisen gab?
Das, ja gut, was es an Preisen gab, wissen wir noch nicht, aber so. Das können wir inzwischen auf jeden Fall auflösen, okay. Denn das war ein spektakuläres Finish.
Ach, siehst du, weiß ich noch gar nichts von.
Das war ein absolutes Foto-Finish, weil, halte ich fest, Udo, also in der vorletzten Runde waren 4 Leute punktgleich mit 16 Punkten.
Okay.
Das ist schon mal super interessant. Das heißt, eine einzige Episode hat entschieden, wer dann am Ende letztendlich den gewinnt. Und dann haben 2 Leute es geschafft, eine perfekte Runde hinzulegen.
Okay, wie krass.
Und also 4 Punkte hinzukriegen. Das ist einmal Udo gewesen.
Ja.
Grüße nach Österreich. Und der zweite war Snake, der erst, glaube ich, 2. Mal im Punkteraten dabei ist hier. Das ist unser Supporter.
Ja.
Und dann geht's natürlich danach, wer die meisten 3-Punkte-Runden dann geschafft hat. Und da war Snake um eine Runde dann die Nase vorn. Also die waren beide punktgleich auf den ersten.
Boah, wie bitter. Okay.
Und Snake hat dann wegen den 3-Punkte-Runden, die er dann eine mehr hatte als Udo, hat er dann gewonnen. Udo hatte, glaube ich, nur eine und er hatte 2.
Okay, wie krass.
Und deswegen hat er es für sich entschieden und Udo dann auf dem 2. Platz darf sich dann zwar keine Filmrezension ausdenken, aber kriegt dann von uns irgendwie Filme oder eine Blu-ray oder Kinogutscheine braucht er, glaube ich, nicht, weil er selber Kinobetreiber oder im Kino arbeitet.
Ach so.
Die sind, glaube ich, für den Arsch, aber die Filmrezension geht diesmal an unseren Kumpel Snake. Glückwunsch.
Okay, ja.
Das war krass.
Krass, echt so eng war das?
Ja, ich habe das noch beobachtet, so wie die Punkten, die jetzt punktgleich waren, weißt du? Und dann sehe ich auch immer 4 Punkte Udo und 4 Punkte Snake. Also,
am Ende des Monats 4 Leute punktgleich ist schon auch krass.
Das ist krass, ja. Good job da draußen.
Ja.
Ja, und Back Air, Jonas, hat nicht sein Triple geschafft, ja. 2 Monate hintereinander ersten Platz gemacht.
Ah.
Jetzt ist er irgendwo im Mittelfeld versandet durch die paar Episoden, die ich dann mal für mich entschieden habe. Hat er wohl.
Ah, okay.
Hat er wohl verkackt. Konnte keiner voraussehen.
Ja, wer kann das ahnen?
Wer kann das ahnen, dass ich mal ab und zu mal einen Unentschieden schaffe oder mal gewinne?
Ja, ist das hier.
You know, it's weird. He's so freaking smart sometimes.
Smart und unpredictable.
Ist dann weird.
Ja. Und jetzt haben wir aber wirklich alles im Kasten und für unsere Supporter und Supporterinnen, die hören wir am Sonntag. Da gibt's auch einen gemeinsamen Auftragsfilm und zwar für unseren Kumpel Kalle.
Blade of the Immortal.
Genau, Blade of the Immortal, mal wieder was aus dem asiatischen Raum.
Mhm.
Da darf sich drauf freuen und wir haben es, glaube ich, auch so geregelt oder geplant, dass wir, glaube ich, in jeder Supporter-Episode auch einen Auftragsfilm abhaken, mindestens einen. Also insofern alle Supporter-Episoden im Dezember wird der ein oder andere Auftragssupporter bzw. Auftragssupporterin glücklich gestellt.
Mhm.
Freut euch darauf.
Ja, kommt einiges.
Jetzt aber. Ich habe fertig.
Ja, bei Gelegenheit können wir, ich glaube, ne, das machen wir nicht heute. Das machen wir dann, wenn es spruchreif ist, weil wir haben ja noch andere Dinge in Planung.
Oh ja.
Da müssen wir so EWE so ein bisschen aufrufen, glaube ich.
Das werden wir, ja, ich wollte gerade sagen, wenn das alles in feuchten Tüchern ist.
Ja, du bist auch in feuchten Tüchern.
Ich habe das schon mal gesagt, glaube ich.
Ach so, ja, stimmt. Ja, die trockenen Tüchern sind's.
Passt aber zu dem Erotik-Thriller, den ich heute, kein Thriller, zu dem Erotik-Film, den ich heute vorgestellt habe. Da waren es eher feuchte Tücher.
So. Okay. Ja, jedenfalls, da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Aber da kommt was.
Da kommt was Großes.
Ja.
Ja, seid gespannt.
Dann sind wir raus.
Bye.
Tschüss.
Bewegtbildbanausen.